Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Später mit dem Verlag zusammen, der sagte, naja, aber die Herausforderungen, die du da beschreibst, sind das nicht Herausforderungen, die alle haben, die mit Teams arbeiten? Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und haben es ein paar Leuten zum Gegengelesen gegeben, die aus anderen Kontexten kamen. Und die sagten dann, ja, nee, das ist irgendwie so unterschiedlich, scheinen Teams dann gar nicht zu sein, ob sie nur nach Scrum arbeiten oder auch sonst. Die Herausforderungen kennen wir hier auch. Also ich versuche, diesen Lösungsraum zu vergrößern. Unter der Annahme, dass Teams oft doch gute Lösungen für sich selber am besten finden. Also ich habe einige meiner besten Teamentwicklungsprozesse sind unter Zwang gestartet. Und wenn man es dann schafft, irgendwie einen gemeinsamen Draht zu finden, ist es oft eine Nachbetrachtung, was total schön ist, weil dann steht so eine Geschichte von, ja, der Anfang war schwierig, aber wir haben es irgendwie geschafft, uns zusammenzuruckeln.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was, wenn mein Team sich gar nicht entwickeln will? Für dieses Gespräch habe ich den Autoren und Berater Michel Eggebrecht eingeladen. Michel Eggebrecht ist Wirtschaftspsychologe, systemischer Organisationsberater und Agile Coach, vormals Scrum Master in verschiedenen Teams und disziplinarische Führungskraft im agilen Umfeld. Sowie Dozent an der Hochschule Fresenius für Sozialpsychologie, Konfliktmanagement und Moderation. Seine Arbeitsschwerpunkte sind selbstgesteuerte Teams, Einbettung agiler Teams in komplexe Unternehmenskontexte, Entscheidungsprozesse im agilen Umfeld, Teammediation und die Ausbildung von Scrum Master. Heute möchte ich mit ihm über sein Buch sprechen, Was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will? Herausforderungen für Teamentwickler und Führungskräfte, erschienen im Karl Auer Verlag. Teamentwicklerinnen und Führungskräfte haben die Aufgabe, auf die Entwicklung von Teams positiv einzuwirken. Sie stehen dabei vor schwierigen Fragen. Wohin soll die Entwicklung überhaupt gehen und wer bestimmt die Richtung? Was mache ich, wenn mir ein Team abwehrend gegenübersteht? Stehe ich auf der Seite des Teams oder auf der Seite der Organisation? Das Buch behandelt mehr als 40 dieser herausfordernden Fragestellungen und richtet dabei einen besonderen Blick auf selbstgesteuerte Teams, wie sie im agilen Umfeld häufig anzutreffen sind. Zu Beginn klärt Michel Eggebrecht zentrale Grundbegriffe wie Team, Teamentwicklung, Teamentwickler, die für das weitere Verständnis wichtig sind. Die folgenden Kapitel behandeln jeweils nach einem einheitlichen Schema eine besondere Herausforderung. Sie können unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Querverweise stellen inhaltliche Beziehungen zwischen den einzelnen Fragestellungen her. In der Summe entsteht so ein theoretisch fundierter und gleichzeitig praxisnaher Begleiter, der alle Beteiligten im Blick hält. Das Team, die Organisation und die Führungskraft bzw. Teamentwicklerin selbst. Und jetzt freue ich mich sehr, ihn hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Michel.
Hi, Danny.
Lieber Michel, ich habe so ganz kurz dich vorgestellt, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Mit einfachen Worten, so eine schwierige Frage. Also erstmal, ich bin Michel Eggebrecht. Meistens helfe ich Unternehmen dabei, von Teamarbeit zu profitieren. Entweder indem ich mit den Teams selbst arbeite oder indem ich mit der Organisation daran arbeite, gute Rahmen zu schaffen, in dem Teamarbeit funktionieren kann. Ich bin hauptamtlich angestellt in einem großen Versicherungskonzern in so etwas wie einer übergreifenden Scrum-Master-Rolle für einen Verbund von Teams. Und nebenberuflich jetzt auch schon seit 2013 mache ich selbstständig das ein oder andere kleinere Projekt nebenbei. Relativ viele Schulungen momentan zum Thema Teamentwicklungskompetenz. Habe zwei Bücher geschrieben, also eins vor dem, was du vorgestellt hast, habe ich schon mal eins geschrieben über Entscheidungsprozesse im agilen Umfeld. Ansonsten bin ich vor einem Jahr Papa geworden, was gerade, glaube ich, so meine größte Herausforderung ist, was meine Entwicklung betrifft. Die Frage, wie bin ich der geworden, der ich heute bin, ich wusste ja, dass die kommt. Und Ich habe echt drüber nachgedacht. Du hast hier ja manchmal Gäste, die da wahnsinnig spannende, bewegende Geschichten haben. Und ich glaube, ich habe die einfach nicht. Ich bin in einem behüteten Umfeld aufgewachsen, in einem kleinen Dorf und hatte irgendwie ganz viel Glück, glaube ich, wie mein Start ins Leben war. Mit wenig Druck, habe irgendwie Eltern gehabt, die mir immer vermittelt haben, tu, was dir gut tut und sei nett zu den Leuten. War dann auf der Realschule erst, bin in der 7. aufs Gymnasium gewechselt. Das war dann vielleicht schon sozusagen in meinem Leben, im Verhältnis zu vielen anderen wahrscheinlich, Kleinigkeit, war für mich damals hart. Ich weiß jetzt noch, erste Arbeit dann auf dem Gymnasium, viel gelernt, trotzdem eine 6, die mich beschäftigt hat. Und so ging das dann irgendwie los, dass die Gymnasialzeit für mich dann doch irgendwie eine anstrengende Zeit war. Also der Unterricht, sag ich mal, war nicht so meins. Die Pausen und die Ferien fand ich toll. und habe mich dann so durchgewurschtelt mit einem 3-2 am Ende, Abitur gemacht. Und was vielleicht doch dann prägend war, ich war da immer so Mittelmaß. Also in allen, ob jetzt von den schulischen Leistungen her, ich habe aber auch Fußball gespielt, war da auch nur so mittel. Ich würde sagen, ich war so mittelbeliebt und war irgendwie so, ja, so in ganz vielen Dingen nicht so richtig gut, aber auch nicht so richtig schlecht. Insgesamt aber ganz zufrieden. Und einen richtigen Wendepunkt gab es dann in meinem sozialen Jahr nach der Schule. Das war echt dann für mich, glaube ich, sehr wertvoll. Ich war der erste Jahrgang, der es hätte nicht mehr machen müssen, also der keinen Wehrdienst mehr hätte machen müssen. Und ich hatte mich dann aber ja beworben auf ein soziales Jahr unter der Annahme, ich muss sowas noch machen. Und als es dann wegfiel, habe ich es dann zum Glück trotzdem gemacht. Ich habe Jugendeinrichtungen betreut, also ich habe mein soziales Jahr in der Jugendpflege gemacht. Und da ging es dann los mit einer schönen Herausforderung. Damals gab einen Jugendtreff in meinem Heimatdorf, der stand leer. Also Jugendtreffs sind so Orte, wo Jugendliche nachmittags hingehen können. Meistens ganz cool ausgestattet mit einem Billardtisch, einem Tischkicker und einem Ort, um andere Jugendliche zu treffen und auch Pädagogen zu treffen, sich beraten zu lassen oder mal unterstützen zu lassen. Der stand leer und ich hatte dann die Aufgabe, den voll zu bekommen. Und da hatte ich dann zum ersten Mal seit langem wieder das Erlebnis von, boah, ich habe hier echt was geschafft, weil ich habe das dann hinbekommen, den voll zu kriegen mit Flyer, die ich konzipiert habe und ausgetragen habe. Und ich war dann an der örtlichen Grundschule und habe die Viertklässler in Absprache mit den Horts, also mit den Nachmittagsbetreuung, in den Jugendtreff gezogen. Das war irgendwie cool und ich hatte eine grandiose Chefin, die mir auch sehr das Gefühl gegeben hat, irgendwie richtig gut zu sein. Also die hat mal, manchmal hört man ja so Sätze im Leben, die bleiben ewig noch hängen, ne? Und die hat mal damals gesagt, in meinem Beisein, aber zu jemand anders, na, das Thema können wir sonst Micha geben, der macht aus Scheiße Gold. Und das war was, das mich da so berührt und bewegt hat und mir dann irgendwie ganz neues Selbstbewusstsein gegeben hat, dass ich das echt als einen kleinen Wendepunkt in meinem Leben erlebt habe, das soziale Jahr. Ich habe danach Wirtschaftspsychologie studiert mit einem 3-2-Abi, staatlich nicht möglich. Dann privat, habe viel gearbeitet, also viel gejobbt, auch alles Mögliche von Zeitung austragen über Nachhilfe, über McDonald's, irgendwie versucht, das Geld zusammenzukriegen, um dann studieren zu können, was ich möchte. Und das war wirklich cool. Und da gab es dann im zweiten Semester auch nochmal so was ganz Wegweisendes für mich, ein Praxisprojekt, wo es darum ging, in einer kleinen Gruppe von Studenten ein Konflikttraining zu konzipieren und zu moderieren. Und das hat mich so wahnsinnig angefixt. Also da wusste ich so, das will ich machen. Ich will irgendwie mit Gruppen arbeiten. Ich habe vorher dann auch mit Jugendgruppen gearbeitet, aber da waren es dann zuerst mal Studenten. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Dann habe ich geguckt, gibt's Jobs, wo ich das machen kann? Habe mich bei Personalentwicklungsabteilungen beworben und dann aber ganz schnell festgestellt, ja, nee, das ist völlig illusorisch, dass die mich dann irgendwie zu ihren Kunden in Trainings schicken, sondern die Personalentwicklungswerkstättenjobs waren dann doch immer andere Aufgaben. Und dann habe ich gedacht, ich will es aber trotzdem machen und eine studentische Beratung gegründet. Und im ersten Jahr bin ich dann zurück an die Jugend, in die Jugendeinrichtung gegangen, habe die Jugendlichen überredet, in meine Trainings zu kommen. und dann fanden die das aber irgendwann doch ganz gut und dann musste ich nicht mehr ganz so viel überreden. Und dann kamen irgendwann auch die Pädagogen und haben gesagt, hättest du Lust, auch mal was mit uns zu machen? Und dann hatte ich so kleinere Teamentwicklungsaufträge. Das ist gewachsen mit der Zeit und ich habe das dann Während des Masters konnte ich schon richtig gut davon leben, für einen Studenten richtig gut. Hab das nach dem Master auch noch ein Jahr weitergemacht. Das hat mir also total viel Spaß gemacht und ich hatte auch echt tolle Möglichkeiten, da zu lernen. Also ich habe mit 23, glaube ich, das erste Führungskräftetraining gemacht, wo ich im Nachhinein irgendwie beeindruckt bin, wie mutig ich war und aber auch ein bisschen sowas hab von, boah, was für ein Grad an Selbstüberschätzung, wenn ich jetzt so zurückgucke. aber gut, das war dann so. Und trotzdem habe ich 2018 dann irgendwann ein bisschen die Nase voll gehabt von Akquise und Rechnung schreiben und Angebote machen. Und ich war auch nicht reich. Also ich habe ungefähr so viel verdient wie meine Freunde, die dann in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind zu dem Zeitpunkt. Und dann war gerade die agile Welle in so einer Hochphase. Und ich habe die Rolle des Scrum Masters gesehen und gedacht, boah, das klingt eigentlich ziemlich cool. Also wie ein Teamentwickler, nur ohne Rechnung schreiben und Kaltakquise. und hab mich dann beworben und dann auch echt ganz schnell den Job bekommen. Und seitdem bin ich viel in der agilen Welt oder in Welten unterwegs, die sich agil bezeichnen. In verschiedensten Teams als Scrum Master unterwegs gewesen, als Agile Coach. Jetzt gerade heißt meine Rolle Release Train Engineer. Das ist für so einen Verbund von Teams sowas wie eine übergreifende Scrum Master Rolle. Ich war zwischendurch disziplinarisch verantwortlich für verschiedene Teams. Also so aus allen möglichen Rollen dann irgendwie in der agilen Welt unterwegs gewesen. Nebenbei habe ich immer noch so ein paar selbstständige Projekte gemacht, meine Lieblingskunden behalten. Ja, genau, so, das ist eine Variante, die Geschichte zu erzählen, wie ich der geworden bin, der ich heute bin.
Das finde ich sehr spannend. Du kannst ja auch noch sagen, wo du jetzt bist, wenn ich richtig auf dem Schirm habe, ist es ja die Generali-Versicherung, richtig?
Richtig, ja, genau.
Also wir sind ja hier kein öffentlich-rechtlicher Podcast, wir können ja hier ruhig die Hintergründe alles sagen. Genau, es ist ja dann auch spannend. Wenn wir jetzt zu deinem Buch schauen, was hat dich dazu bewogen, ein Buch über Teams zu schreiben, die sich scheinbar nicht entwickeln wollen? Hast du da einen bestimmten Schlüsselmoment gehabt?
Also ich hatte einen Schlüsselmoment, warum ich mein zweites Buch geschrieben habe. War erstmal gar nicht speziell zu der Frage. Das war auf meiner ersten Vacation, die ich gemacht habe mit zwei Kumpels, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, Luhmanns Organisation und Entscheidung durchzuarbeiten. Also die anderen hatten irgendwie Promotion sich vorgenommen oder eine Hausarbeit und ich wollte Luhmann durcharbeiten. Und habe den nach 2 Tagen frustriert in die Ecke gelegt, weil das Verhältnis aus kognitiver Einsatz und Erkenntnisgewinn war für mich nicht groß genug. Also ich fand das wahnsinnig anstrengend. Und dann war ich da aber nach 2 Tagen und wusste, ich habe noch 10 Tage vor mir. Was mache ich denn jetzt? Und dann hatte kein anderes Buch dabei. Und deswegen habe ich tatsächlich angefangen, das zweite Buch zu schreiben. Und am Anfang war es die Idee, ich möchte ein Buch für Scrum Master schreiben mit allen Herausforderungen, die nichts mit Scrum zu tun haben. Und die Frage, was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will, ist einfach nur eine von vielen gewesen. Und wir haben auch erst viel später entschieden, dass das die titelgebende Frage wird. Aber das ist eine Frage, vor der ich selbst schon stand. Also es ist in der Regel nicht so, dass sich alle darauf freuen, wenn sie Scrum einführen sollen, sondern da gibt's dann durchaus Vorbehalte und oft auch gute Gründe, warum man erstmal sagt, nee, also das können wir hier nicht einfach mal so simpel übernehmen und dann wird alles besser. So ungefähr ging es dann los. Wir haben dann später mit dem Verlag zusammen, der sagte, naja, aber die Herausforderungen, die du da beschreibst, sind das nicht Herausforderungen, die alle haben, die mit Teams arbeiten? Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und haben es ein paar Leuten zum Gegengelesen gegeben, die aus anderen Kontexten kamen und die sagten dann, ja, nee, das ist irgendwie so unterschiedlich, scheinen Teams dann gar nicht zu sein, ob sie nur nach Scrum arbeiten oder auch sonst. Die Herausforderungen kennen wir hier auch.
Ich löse mich mal kurz vom Thema, weil ich aber das Thema Scrum, oder nicht vom Thema, aber ich gehe mal in das Thema mit Scrum rein, weil es mich mal noch interessieren würde, weil du jetzt sehr viele Erfahrungen da gesammelt hast. Also ich kenne auch ein, zwei, also zu mir kommen relativ viele Scrum Master und fragen mich, hey Danny, irgendwie erschöpft sich meine Rolle gerade so ein bisschen, das läuft sich gerade so ein bisschen tot, ich weiß nicht, ob das richtig ist, wie kann ich mich weiterentwickeln, was empfiehlst du mir? Und da würde mich interessieren, wie erlebst du quasi, du hast auch vorhin von agiler Welle gesprochen, wie gut ist so Agilität, Scrum implementiert im Unternehmen, wie zielführend ist das noch? Was ist so deine Erfahrung?
Also, das hängt, finde ich, wirklich vom Kontext ab. Ich glaube, die Welle hat dazu geführt, dass man versucht hat, das an Stellen einzuführen, wo es keinen Sinn macht. Also, ich hatte Aufträge in Personalabteilungen oder in der Personalabteilung, die dann gesagt haben, wir haben das eingeführt, das fruchtet nicht so richtig. Und dann stand ich da beim Daily und die haben sich erzählt, was sie gestern gemacht haben und was sie heute vorhaben, aber völlig energielos alles. Und dann habe ich am Ende gefragt, gab es für irgendjemand eine Information, die für die eigene Arbeit relevant war? Und dann sagten die Leute, nee, also wir haben ja alle unsere eigenen Aufgaben. Und dann brauche ich kein Synchronisationsmeeting, wenn es nichts zum Synchronisieren gibt. Das hat man im Softwareentwicklungsumfeld ganz häufig, dass es total viel Abstimmungsbedarf gibt. Und da tragen dann die Scrum-Meetings auch einfach ganz andere Früchte. Ich glaube, das realisieren jetzt gerade ganz viele Unternehmen und schauen mit einer zunehmenden Skepsis drauf, wo brauchen wir das wirklich, was hilft uns. Und ich glaube aber, das ist eine gesunde Skepsis, also ich finde das eher gut. Vorher war so ein bisschen die Gefahr, dass man Scrum oder Agilität als Ganzes abwertet, weil es einfach in dem Kontext, in dem man es ausprobiert hat, nicht viel hilft. Ja, und ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen eine Sättigung gibt, weil ganz viele Unternehmen jetzt so eine große Transformation gestartet haben, damit einigermaßen durch sind und jetzt merken, okay, in diesen Bereichen hilft es uns, da belassen wir es mal dabei, wie es jetzt ist, und an anderen Stellen fangen wir gar nicht erst damit an, weil wir nicht glauben, dass es uns dann auch hilft. So ungefähr.
Ja, nee, okay, da bin ich nämlich komplett bei dir. Ich glaube, das hat sich jetzt, man hat es so ein bisschen in der Euphorie dann überall übergestülpt. Die Pilotprojekte liefen gut, dann hat man gesagt, wir rollen es komplett aus, hat man es überall komplett rausgerollt, aber es macht halt dann nicht überall Sinn. Die Buchhaltung hat es nicht gebraucht, die hatte ihre normalen Prozesse, Strukturen, Verfahren, die einfach super funktioniert haben. Mhm. Und dann ist es die Ernüchterung nur in den Bereichen, wo es halt nicht zielführend ist. Und ich glaube aber, so wie du sagst, in vielen anderen Bereichen, wo es auch für gedacht war mal ursprünglich, da ist es hilfreich. Also einfach fand ich mal spannend, weil das Thema ja immer... weil der Markt jetzt voller Agile-Coaches und Scrum-Masters etc. und jetzt fragt man sich, ja, brauchst du das überall, aber nee, passt. Du beschreibst in deinem Buch ja viele herausfordernde Situationen in der Teamentwicklung. Wie viele dieser Szenen hast du für dich selbst durchlebt?
Ich würde sagen, alle. Also ich hatte den Anspruch, nichts zu schreiben, was ich nicht selbst auch praktisch untermauern kann, also auch mit eigener Erfahrung untermauern kann. Natürlich hier und da mal in den Formulierungen überspitzt oder noch ein bisschen ambivalenter dargestellt, als es dann vielleicht doch für mich war. Aber in Summe würde ich wirklich sagen, all diese Fragen habe ich mir selbst mal gestellt. Und oft sind das dann Fragen, von denen ich wusste, da habe ich selbst mal gestruggelt, und die tauchen immer wieder auf. Ich coache ja inzwischen auch andere Scrum Master oder trainiere. Und das sind dann auch die Fragen, die relativ häufig auftauchen, aber gar nichts mit Scrum an sich zu tun haben. Aber ja, irgendwann war ich mal dieser verzweifelte Teamentwickler, den man da am Anfang jedes Kapitels hört.
Wir nehmen jetzt ganz schön selbstverständlich das Wort Team in den Mund. Und in der Regel hat jeder ja auch ein Verständnis dafür. Und gleichzeitig kann es sehr hilfreich sein, diesen Begriff erstmal zu definieren. Was ist für dich überhaupt ein Team?
Ja, für mich ist ein Team ein Verbund von Menschen, die einen gemeinsamen Verantwortungsbereich oder ein gemeinsames Ziel haben und das und ist wichtig, davon abhängig sind, miteinander zu kooperieren oder zusammenarbeiten zu müssen, um dieses Ziel erreichen zu können oder diesem Verantwortungsbereich gerecht zu werden. Das heißt, in einem Team müssen die Leute miteinander zusammenarbeiten, damit sie ihren Zweck erfüllen können.
Mhm. Und das wäre ja dann auch die Differenzierung, sag ich mal, zur Gruppe, ne, was einfach nur ein paar Menschen sind, die in einem Bus sitzen vielleicht, die haben vielleicht das örtliche gleiche Ziel, aber die haben nicht das gleiche. Oder Leute, die in einer Gruppe an der Einkaufsschlange stehen, also die haben jetzt kein gemeinsames Ziel im Sinne, die wollen für alle für Sommerfest einkaufen, sondern die kaufen halt individuell ein.
Genau.
Wann sind Teams deiner Meinung nach nicht sinnvoll?
In erster Linie, wenn es keine Zusammenarbeit erfordert. Also wenn man die Aufgaben so organisieren kann, dass die Leute einfach unabhängig voneinander arbeiten können, gemeinsamer Austausch nicht viel nützt oder gar nicht notwendig ist, dann würde ich auch keine Teams einsetzen. Und dafür, also es gibt ja ganz viele Organisationen, die nennen die sprechen von Teams, wo es nach dieser Definition kein Team wäre. Da habe ich in erster Linie auch gar kein Problem mit. Also meinetwegen darf sich jeder Team nennen. Oder kritisch wird es dann, wenn versucht wird, teamförmige Strukturen einzuführen, wie diese Dailies oder Retrospektiven, die aber gar nicht notwendig sind. Weil dann verschwenden Organisationen Zeit und erzeugen auch bei den Beteiligten oft ganz viel Frust, weil die Leute an Meetings teilnehmen, die sie nicht brauchen für ihre Arbeit.
Ja, genau. Also das würde ich gerne nochmal als Impuls aufnehmen, weil ich habe jetzt auch 3 Jahre lang ein Team begleitet und ein Team erstmal von der Definition her das, was im Org-Chart stand, das heißt im Organigramm. Das heißt, ich habe dann gesehen, okay, die gehören irgendwie dazu und dann habe ich die Meetings begleitet als Teamentwickler und es saßen halt 2, 3 Leute immer gelangweilt da. Warum? Weil es überhaupt keine Relevanz für ihr Projekt hatte. Und dann darf man halt immer kritisch hinterfragen. Mhm. Nur weil es auf dem Org-Chart in einer Organisationseinheit mit drin ist, haben die überhaupt gleichzeitig den Auftrag und bringt dieser Austausch überhaupt was? Und genau diese Meeting-Strukturen, das regelmäßig zu überprüfen, halte ich für einen ganz wichtigen Impuls in
unbedingt
Organisationen.
Ja, ich würde auch sagen, dass man aufpassen muss, den Begriff Team nicht zu binär zu verwenden, im Sinne von entweder ist man ein Team oder nicht, sondern ich würde sagen, man könnte es eher als ein Kontinuum betrachten und sagen, auf der einen Seite gibt's Kontexte, wo es überhaupt keine Zusammenarbeit braucht. Ich habe Zeitung ausgetragen als Schüler, das habe ich ganz alleine gemacht. Da gab es keinerlei Teamarbeit. Und dann gibt's Kontexte, wo man ab und zu mal miteinander reden muss und sich abstimmen muss. Also, und dann gibt's Kontexte, wo man ständig miteinander im Austausch ist, ne, und wirklich wie eine Fußballmannschaft sich die ganze Zeit Pässe zuspielt, um am Ende ein Tor zu schießen. Und irgendwo dazwischen bewegen sich, glaube ich, die meisten, die sich als Team bezeichnen. Und in Abhängigkeit davon, wo man da steht, zwischen überhaupt keine Abstimmung notwendig und ganz viel Abstimmung notwendig, sollte man gucken, was man braucht.
Mhm. Wenn wir jetzt auf das Thema Haltung gehen, die Haltung eines Teamentwicklers. Ich weiß noch, ich hatte mal den Auftrag vom Geschäftsführer her, Danny, die brauchen alle mal ein agiles Mindset. Ist es mein Job als Teamentwickler, das Mindset von denen zu verändern?
Also, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert, vielleicht auch ein bisschen mit der Hoffnung, sowas zu lernen. Und bin dann aber in dem Sinne enttäuscht rausgekommen. Also, ich glaube, das funktioniert nicht. Die eigene Haltung verändert sich schon im Laufe des Lebens, aber die Haltung von anderen, die das möglicherweise nicht mal wollen, zu verändern in einem Auftrag und auch noch mit so einem Ziel-Mindset, also am besten noch zu sagen, so sollen die da rauskommen, halte ich für unrealistisch und keine gute Stellschraube für einen Teamentwickler. Mir fallen keine Mittel ein, mit denen das irgendwie gut gelingt, die Mindsets von anderen Leuten zu verändern, vor allem, wenn sie das selbst gar nicht wollen. Und man könnte ja auch noch ethisch drüber sprechen. Also ich finde es auch übergriffig, irgendwie zu sagen, jemand habe ein falsches Mindset, ich gehe da jetzt rein mit dem Auftrag, das zu verändern.
Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Das kannst du ja gerne alles anonymisieren. Wo du sagst, okay, ich habe einen Auftrag gekriegt, ich habe jetzt mal so meine Erfahrung gezeigt, okay, da kommt ein Auftraggeber, gibt dir einen Auftrag und du stößt auf maximale Reaktanz, sage ich mal, beim Team. Gibt es da so Beispiele?
Ja. Ja, also ich bin schon auf, ich mach's mal konkret, ne? Ich habe ein Team vor Augen. Die hatten schon überhaupt keinen Bock, sich mit mir an den Tisch zu setzen. Also da war es dann schon erster Termin angesetzt und die Hälfte der Leute war nicht da. Kam einfach nicht. Haben wir dann kurz drüber gesprochen. Die Leute, die da waren, hatten auch keinen Bock, waren dann irgendwie da. Abgebrochen wieder Gespräch mit dem Auftraggeber und es war irgendwie, inzwischen würde ich bei der Auftragsklärung besser aufpassen und das am besten im Vorfeld rauskriegen. Ich stelle immer so eine Frage, was halten die denn eigentlich davon? Das gibt's schon. Ich würde sagen, wenn man in solchen Situationen ist, wo die Leute keine Lust oder einen Widerstand oder was auch immer haben, muss es irgendwie schaffen, dass die Leute an den Tisch kommen. Wenn die Leute da sind, dann geht relativ viel. Also dann kann man ja einiges tun, um Vertrauen aufzubauen, um zu gucken, wie können wir denn die Zeit jetzt doch sinnvoll nutzen. Ich nutze inzwischen auch wirklich gerne die Möglichkeit, im Vorfeld mit dem Management zu besprechen, Also einmal rausgehen, gibt es da Widerstände? Gibt es ja auch nicht immer, aber oft. Und wie können wir sicherstellen, dass dann auch alle kommen? Und ein Management kann dann schon viel machen. Ne? Die können klare Erwartungshaltung äußern und sagen, naja, unsere Erwartung ist schon, dass ihr euch da mal Zeit nimmt, einen Tag, und auf eure Zusammenarbeit guckt oder Scrum einführt oder was auch immer. Und wenn man dann am Tisch sitzt, finde ich, da muss man aufpassen, was man macht. Und ich finde, es ist immer schön, wenn ich es schaffe, einen Auftrag zu bekommen, der breit ist. Also wo ich sagen kann, also gerade wenn der Widerstand groß ist, dass ich dann den Raum habe, mit dem Team zu überlegen, woran wollen wir denn arbeiten? So. Weil dann kann ich so Fragen stellen, okay, ich habe verstanden, ihr habt eigentlich gar keine Zeit dafür, das hier zu tun. Ihr habt vielleicht auch einfach keine Lust da drauf, weil ihr das schon dreimal gemacht habt und das bringt nichts. Und gleichzeitig sitzt der ja jetzt hier, ne? Also es scheint ja ein Grund zu geben. Und dann sagen die, ja, weil der Chef das will. So, und dann kann ich fragen, okay, also wenn wir jetzt hier eh schon zusammensetzen, ne, wollen wir mal drauf gucken, ob wir vielleicht doch die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen können. Oder auch eine total schöne Frage, geht auch nur dann, wenn der Druck sozusagen von außen kommt und das Management sagt, ich erwarte von euch, dass ihr an diesem Thema arbeitet. Wie kann ich euch helfen, mich wieder loszuwerden? Also,
das ist schön.
Und wenn man das mit so einer Haltung von, ey, ich kann das verstehen, dass das Kacke ist, was machen zu müssen, von dem man gar nichts hält, dann ist das manchmal wirklich eine Chance, um doch irgendwie anzuschließen. Ne? Und wenn man dann es schafft, gut, dass das Team ein bisschen ins Reden kommt und sagt, was sie nervt, dann sind da ja auch echt manchmal total gute Gründe. Dass sie sagen, naja, wir haben jetzt sowas schon mal gemacht und dann mussten wir auf einmal ganz viel ändern, was wir total gut fanden. Und wenn ich das mithöre, dann kann ich darauf reagieren und sagen, komm, dann lass uns doch erstmal überlegen, was muss auf jeden Fall erhalten bleiben, was ist denn gut? Und dann löst sich ganz viel von dem, was man als Anfang als Widerstand erlebt, schon auf. Also ich würde sagen, also ich habe einige meiner besten Teamentwicklungsprozesse sind unter Zwang gestartet. Und wenn man es dann schafft, irgendwie einen gemeinsamen Draht zu finden, ist es oft eine Nachbetrachtung, was total schön ist, weil dann steht so eine Geschichte von, ja, der Anfang war schwierig, aber wir haben es irgendwie geschafft, uns zusammenzuruckeln. Und das, finde ich, hat was total Schönes und oft auch Wertvolles für die Beziehung zwischen Team und Teamentwickler. Also ja, da gibt's viel. Ich würde immer schauen, gibt's gute Gründe, warum das Team Widerstand zeigt. Und oft gibt's gute Gründe.
Ja, also ich hoffe, die Zuhörerinnen haben da fleißig die Fragetechnik mitgeschrieben, weil du hast so richtig schöne systemisch provokante Fragestellungen reingebracht, die quasi positiv in die Zukunft animieren und provozieren und da gleichzeitig noch so eine humorvolle Note reinbringen. Ich hatte letztens auch einen Coach, der mich gefragt hat, Danny, wie lange müssen wir uns denn noch treffen? Wann ist denn mein Auftrag erfüllt? Und manchmal, wenn es natürlich durch eine Dreierkonstellation ist, wenn der Coachi nicht der Auftraggeber ist, ist das manchmal ganz schön. und von daher ist die Fragestellung, wie werdet ihr mich wieder los, am schnellsten, ist ganz cool. Wenn man so in Teams reinkommt, also ich habe jetzt das Glück, dass ich da viele Teams aufstellen mit, das heißt, man holt mich ganz oft, wenn Teams zusammengestellt werden wollen, um quasi die ersten 100 Tage möglichst reibungslos zu machen. Und gleichzeitig komme ich auch in Teams rein, die schon bestehen und wo es halt Konflikte gibt. Wenn alles gut läuft, kommt man ja in der Regel nicht. Das heißt, irgendwie ist so Anfang oder gefühltes Ende eines Teams. Woran erkennst du, in welchen, ich sag mal, Teamphasen sich so ein Team befindet? Also wenn wir jetzt so ein bisschen nach Tuckman gehen, Forming, Storming, Norming, Performing. Was sind so da deine Erfahrungen? Wann findet Teamentwicklung auftragsgemäß statt?
Also genau, es gibt diese Forming-Aufträge. Also irgendwie Team wird aufgesetzt. Ich mache tatsächlich gar nicht so oft Forming-Aufträge, sondern meistens eher, wenn ein Team vielleicht im Storming hängen bleibt. Also wenn es eher rau ist. Um bei dem Modell zu bleiben. Also ich würde sagen, Forming, Storming häufig. Im Performing kriegt man keinen Auftrag, weil dann läuft es ja irgendwie. Und Norming und Performing sind dann doch irgendwie sehr zusammenhängend, ne? Finde ich. Dass man, ja, manchmal sind die Konflikte auch schon ganz gut ausgetragen und dann kriegen die das Norming aber meistens auch selbst hin. Also ich würde sagen, ich kriege am meisten Aufträge, die in so einer Storming-Phase ist, wo man das Gefühl hat, irgendwie ist es hakelig, vielleicht ist es auch ein heißer Konflikt, vielleicht aber auch eher so Spannungen, die so langsam am Entstehen sind und alle das Gefühl haben, irgendwie läuft es ja nicht so richtig rund. da könnte auch mal jemand von außen mit drauf schauen.
Was sind deine Erfahrungen? Also, weil das finde ich ja immer, das macht ja, das ist die systemische Betrachtung oder systemtheoretische Betrachtung spannend, woher quasi Konflikte rühren. Was ist so deine Erfahrung? Sind das Zielkonflikte, Sachkonflikte, Beziehungskonflikte? Was ist so, woher rühren diese Storming-Phasen quasi?
Ja. Also jetzt, wo du diese Frage so stellst, fällt mir noch was anderes ein. Weil nämlich, ich würde unterscheiden, sind das Konflikte, die vor allem zwischen den Teammitgliedern ausgetragen werden? Das ist ein Anlass für Teamentwicklung. Das, finde ich, kann wirklich alles Mögliche sein. Also das ist, da würde ich mich nicht so festlegen wollen. Also da erlebe ich durchaus so Zielkonflikte im Sinne von, oder Interessenskonflikte, die einen fühlen sich verantwortlich dafür, dass schnell neue Features entwickelt werden und die anderen fühlen sich dafür verantwortlich im Team, dass irgendwie die Qualität hoch ist und man auch technische Schulden jetzt, um in einem Softwareentwicklungsteam zu bleiben, also abbaut oder Security-Anforderungen genügend wird. Das wird im Team oft ausgetragen. Das sind dann eher so sachlich angeregte Konflikte. Ich habe aber auch Konflikte erlebt, wo die Leute einfach irgendwann sich voneinander irgendwie verarscht fühlen. Und dann sind das doch ganz schön beziehungsgeladene Konflikte, ne? Und sagen, ich fühle mich überhaupt nicht anerkannt, obwohl ich mich die ganze Zeit hier reinhänge. Ich habe keinen Bock mehr. Oder ihr nehmt euch immer dies und jenes raus. Das kann doch nicht sein. Also auch sowas gibt's innerhalb des Teams. Ich erlebe aber auch oft Konflikte, und die auch Ausgangspunkt für einen Auftrag sein können, zwischen Team und Organisationsinteressen. Also, oder als Ausgangspunkt, dass die Organisation irgendeinen Vorwurf ans Team richtet, mindestens mal implizit, und sagt, na, das Team ist irgendwie nicht selbst organisiert. Also, oder wir haben die jetzt auf agil umgestellt, wir hätten erwartet, dass sie jetzt irgendwie innovativ arbeiten, aber da passiert gar nichts, sondern irgendwie genau wie vorher, auf jeden Fall nicht mehr Innovation. Und wir fragen uns, warum, ne? Und da schwingt dann immer so ein Vorwurf ans Team mit. Wenn man die dann fragen würde, würden die möglich auch sagen, ja, das kann hier ja gar nicht klappen in dem Rahmen, die Organisation uns hier zur Verfügung stellt. Also es gibt dann Konflikte zwischen Team und Organisation und innerhalb von Teams. Und da erlebe ich beides in ähnlichem Maße als Ausgangspunkt für eine Auftragsklärung. Und manchmal stellt sich dann raus, dass der Konflikt, der innerhalb eines Teams sich zeigt, doch eigentlich viel mal im Rahmen zu lösen ist als im Team selbst.
Ich finde, das finde ich total spannend, diesen Punkt, was mit Teams passiert, wenn man die in Anführungsstrichen in die Freiheit entlässt, also diese Selbstorganisation. Ja. Und ich frage mich dann, ist es nicht eigentlich ein Mangel an Führung von, also richtiger Führung von selbstorganisierten Teams? Wie passiert das, dass sie dann meiner Meinung nach nicht innovativ sind oder dass das Ergebnis nicht erzielt wird, was man sich erhofft hat? Weil meiner Meinung nach liegt es oft nicht am Individuum, sondern an Rahmenbedingungen. Was sind das für Rahmenbedingungen?
Das stimme ich total zu. Erlebe ich ganz häufig auch, dass ich denke, in diesem Rahmen könnt ihr nicht das erwarten, was ihr da an Erwartungen ans Team richtet. Also wenn, und das hängt vom Einzelfall ab. Aber wenn gesagt wird, das Team ist nicht innovativ, und man guckt sich den Rahmen an und stellt fest, naja, ehrlicherweise sind die so dermaßen unter Zeitdruck. Wenn die jetzt auf die Idee kämen, kreative Experimente zu machen, dann würden die doch auch einen auf den Deckel bekommen. Weil ihr sagt, hier müsst ganz, ganz schnell liefern. Oder es gibt eine One-Face-to-the-Customer-Policy. So, und das Team darf gar nicht mit dem Kunden reden, hat gar nicht die Möglichkeit, wirklich das Problem des Kunden zu verstehen und soll irgendwie trotzdem sich Lösungen für Probleme entwickeln, die es gar nicht wirklich verstehen kann, weil sie dann doch nur die Konzepte von Lösungen von irgendeiner Zwischenabteilung übernehmen muss und umsetzen muss. Oder es gibt einen Priorisierungsprozess, der gar nicht zulässt, dass das Team selbst irgendwie sich Gedanken machen kann, sinnvollerweise, was es denn umsetzen möchte. Weil der Priorisierungsprozess außerhalb des Teams liegt und nicht wirklich vorsieht, dass Teams eigene Ideen einbringen. Also das erlebe ich ganz oft, ne? Und das war jetzt das Beispiel an, das Team ist nicht innovativ. Ich glaube, man könnte sich jeden beliebigen Vorwurf rausnehmen, der an Teams gerichtet ist, und sich dann überlegen, welche Rahmenparameter tragen vielleicht aber auch dazu bei.
Wenn ich jetzt mal, ich weiß ja, hier gehören viele Teamentwicklerinnen zu, wenn ich mal auf, also wir haben ja immer diesen Spagat zwischen, ich sage mal, systemischer Haltung und Berater. Das heißt, es gibt ja so unterschiedliche Spektren. Und ich bin mal ein bisschen bewusst überheblich und sage, okay, ich gehe mal manchmal so einen Raum rein und ich sehe schon was das Problem ist. Oder ich habe sehr schnell eine Einsicht, was natürlich komplett konträr zur systemischen Haltung ist. Oft sage ich, habe ich dann Recht behalten und trotzdem ist es ja nicht das, wie ich in einem sokratischen Prozess quasi denen das sage. Mit welcher Haltung sollte man in so einen Prozess reingehen, verbunden mit der Frage, liegt die Lösung quasi immer schon im Raum, wie man so schön sagt?
Ja, also ich glaube, ich höre mehrere Fragen raus.
Es sind mehrere Fragen, ich will dir den Raum geben, die alle zu zerteilen.
Ja, okay, ich greife mir mal einfach eine raus, ne? Liegt die Lösung immer schon im Raum oder auch so sehr coachen, ne? liegt das Lösungspotenzial im Team? Mhm. Und da würde ich sagen, ja und nein. Also für ganz viele Probleme finden Teams die besten Lösungen. Mhm. Bin ich total überzeugt davon, habe ich oft erlebt, habe ich auch schon oft erlebt, wo ich dachte, ich habe eine gute Lösung und dann aber im Nachhinein gemerkt habe, nee, die haben eine viel passendere Lösung für sich gefunden. Und es gibt aber auch Situationen, wo ich ganz klar sagen würde, nee, da würde ich nicht die Lösung im Team suchen. Mhm. Da gibt es dann die einfachen Situationen, wo allen klar ist, naja gut, wir haben ja ein Team, das hat keine juristische Expertise, wir brauchen dafür einen Juristen. Da bringt es auch nichts über eine Rechtsfrage mit einem Team zu sprechen und nach einer guten Lösung zu suchen, sondern brauchen wir einen Experten. Das ist ja simpel, da sind sich alle einig und da ist sich doch auch das Team einig. Spannend ist es, es gibt Konstellationen, wo Team- und Organisationsinteressen im Konflikt stehen. Also ein gutes Team, was toll zusammenarbeitet, wo jeder seinen Kollegen mag und zufrieden ist mit der Rolle und den Aufgaben, die er im Team hat, wird sich in der Regel nicht auflösen wollen, sondern die wollen zusammenbleiben, die wollen weiter als Team arbeiten. Und trotzdem gibt es doch in Organisationen Konstellationen, wo das für die Organisation nützlich ist, zu sagen, okay, wir haben jetzt kein passendes Thema mehr für diese Konstellation von Menschen und wir haben andere Projekte, die wahnsinnig brennen und denen wird es wahnsinnig helfen, wenn wir die Leute aus diesem einen Team aufteilen und auf diese Projekte verteilen. Da würde ich sagen, da wird man, wenn man das Team fragt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht zu der Lösung kommen, wir wollen uns aufteilen, sondern die werden viel dafür tun, zusammenzubleiben, was ich aus Teamsicht auch, das wäre für mich ein Indikator für ein gesundes Team, dass sie sich nicht auflösen wollen. Also ich finde, es gibt ganz viele Beispiele für, wo Team- und Organisationsinteressen abweichen können. Ne? Wenn ein Team im agilen Umfeld total autonom arbeiten konnte, ein eigenes Backlog hatte, wo sie priorisieren durften. Und jetzt kommt die Organisation und sagt, wir wollen ein Großprojekt machen. Und jedes Team ist dann aber doch nur noch wieder ein ganz kleines Teil in einem großen Ganzen. Ihr priorisiert jetzt bitte nicht mehr alleine, sondern da gibt's einen übergreifenden Prozess. Finden viele Teams auch nicht cool, weil es gegen das Selbstverständnis des autonomen Teams trifft. Kann aber Sinn machen. Oder Team sagt, wir würden gerne diese oder jene Programmiersprache wählen. Die wäre für uns im Kleinen total hilfreich. Das wird uns auch Spaß machen. Wir hätten Lust, uns vielleicht auch da einzuarbeiten, die es noch nicht können. Und als Organisation sagt man aber, ja, die ist uns zu exotisch. Also wenn ihr das macht, glauben wir, ihr werdet eine gute Software entwickeln. Aber wir finden dann auf dem Markt niemand anders, der das kann und machen uns total abhängig von euch. Ne? Und also es gibt Konstellationen, wo ich das total wichtig finde, dass Organisationen im Blick haben, die Interessen vom Team können von den Interessen einer Gesamtorganisation abweichen. Und unser Job als Management oder Vertreter der Organisation ist es, Rahmen zu setzen, um auch die Organisationsinteressen zu schützen. Das muss man ja nicht blind machen. Man kann ja immer mit dem Team sprechen und fragen. Ne? Sag mal, was spricht denn für euch dafür, diese Programmiersprache zu verwenden? Wir aus unserer Sicht würden wieder ein Risiko eingehen, weil wir uns nicht zu sehr abhängig machen können und der Markt da nicht viel hergibt. Und wer weiß, ob ihr alle noch da seid in dem Jahr. Ne? Also man kann ja drüber reden. Und trotzdem würde ich in dem Fall nicht die Lösung nur im Team suchen.
Also ich finde, das ist ein total spannender Spagat, in dem wir uns als Team- und Organisationsentwickler begeben. Also ich habe ein Team über 2,5 Jahre begleitet und aus organisatorischer Sicht habe ich schon längst gesehen, das ist eigentlich nicht mehr zu halten, dass dieses Team zusammenarbeitet. Gleichzeitig habe ich als Teamentwickler 2,5 Jahre daran gearbeitet, dass das ein richtig gutes Team wird. Mhm. Organisatorisch hat es überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, dass es eins ist und es wurde dann quasi richtigerweise zerrissen, menschlich total herzzerreißend, weil es ein geiles Team war, aber für die Organisation eigentlich das Richtige. Wie handelst du dann diese Diskrepanz? Also einmal war ich ja so wie mit der begleitende Papa, der nette Berater, der Teamentwickler und gleichzeitig habe ich dem Management gesagt, ja, ich weiß schon, wo ihr hingehen wollt, das ist richtig. Also wie handelt man diesen Interessenskonflikt?
Also ich Ich glaube ja, das ist etwas, was zur Rolle gehört, als Teamentwickler in diesem Spagat auch zu sein, ein Stück weit. Ich hoffe, man wird dafür ein bisschen mitbezahlt, weil das ist ja auch wirklich anstrengend und manchmal total hart, ne? Also ich erlebe das genauso, wenn ich ein Team mit aufgebaut habe und das zusammengewachsen ist und dann heißt es irgendwie, wir müssen es auseinanderreißen. Und man hat, also ich habe auch selbst oft eine Meinung. Mal kann ich die Interessen der Organisation gut verstehen und sage, nee, liebes Team, das sehe ich wie das Management. Und mal denke ich auch, sag mal, Management, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, ne? Also ich bin ja dann durchaus selbst auch oft mit einer Meinung dabei. Und ich finde, man kann sich immer überlegen, wie sehr vertritt man die? Und das hängt für mich davon ab, welche Beziehung habe ich auch zu beiden? Weil ich darf nicht aus diesem Spagat raus. Also ich finde, als Teamentwickler muss man die Beziehung zum Auftraggeber wahren und man muss die Beziehung zum Team wahren. Wenn ich eine Beziehung nicht mehr habe oder sehr stark schädige, kann ich nicht mehr wirksam sein. Also ein Team, das mir gar nicht vertraut, kann ich schlecht begleiten. Und wenn ich dem Management, dem Auftraggeber mich zu unbeliebt mache, dann werde ich irgendwann auch rausgenommen, ne? Oder und dann kann ich auch nicht mehr wirksam sein. Also ich finde, das ist einfach Teil der Aufgabe, zu beiden Seiten diesen Spagat auszuhalten. Und ich kann entweder mal meine Position vertreten. Ich gehe manchmal auch in die Vermittlerrolle. Das ist dann sozusagen der sicherere Weg, meine Beziehung nicht aufs Spiel zu setzen. Indem ich sage, hey, dann lass uns doch mal einen Tisch setzen und mal den verschiedenen Interessen hier auf den Tisch holen und das klären.
Ja, also genau das ist so ein Dilemma, was ich immer oft gefühlt habe, dass ich einerseits als Berater fürs Management schon Ideen hatte, wo es hingehen soll und was ich als sinnvoll und zielführend erachte. Und am nächsten Tag habe ich ein Teammeeting mit dem Team gehabt und wusste eigentlich schon Sachen, die erst in 2-3 Monaten erfahren. Und da eine gesunde, den gesunden Spagat zu finden, finde ich herausfordernd. Und ich will jetzt auch gleich in die Auftragsklärung gehen. Wozu brauche ich eine Auftragsklärung? Worauf sollte ich darauf achten? Und ich bin ja gemein, ich stelle schon die Folgefrage, damit ich hier den Raum für die Antwort geben kann. Die Auftragsklärung steht am Anfang, da macht man seinen Job gut und es gibt Folgeaufträge oder es perpetuiert sich, es wird automatisch, dass man einfach in ganz vielen Sachen mit drin ist. Und man entfernt sich von der Auftragsklärung, weil man viel mehr Projekte und Aufträge plötzlich in Team, Organisation hat etc. Und da vielleicht mal so eine Orientierung geben für angehende Teamentwickler, wozu brauche ich eine Auftragsklärung und worauf sollte ich darauf achten?
Ja, also ich würde unterscheiden zwischen Aufträgen, die relativ klein sind und anliegenbasiert, ein Konflikt in einem Team zum Beispiel, und da soll man mal reinkommen, irgendwie was machen. Die nenne ich temporäre Teamentwicklungsaufträge und dauerhaften Teamentwicklungsaufträgen. Wenn man als Scrum Master ein Team über Jahre begleitet, ist es eine andere Konstellation. In beiden Fällen finde ich aber Auftragsklärung am Anfang sinnvoll. Ich brauche Auftragsklärung vor allem bei den temporären Teamentwicklungsaufträgen, um zu entscheiden, was ich denn mache. Also meistens kriegt man ja so einen Auftrag, wie macht man einen Workshop mit denen oder sowas, wenn man so einen kleinen Auftrag kriegt. Und da wäre ich aber immer, oder gehe ich immer mit der Haltung rein, die Wahrscheinlichkeit, dass der Auftrag, so wie er vom Kunden am Anfang formuliert wird, gut ist, das klingt jetzt gemein, dass der gut ist, ist relativ gering. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, der Auftrag, weil die Idee, was man braucht als Kunde, basiert ja auf Annahmen. Zum Beispiel, wir haben hier einen Konflikt und wir haben es bisher nicht geschafft, das selber zu klären. Und deswegen holen wir uns jetzt einen Experten, der besser Erklärungen begleiten kann. Und auf Grundlage dieser Annahme haben sie es aber bisher nicht geschafft, das zu lösen. Also vielleicht haben die ja doch schon das versucht, gut zu klären. Und ich würde dann immer genau hinschauen und schon gucken, okay, ist das wirklich was, wo ihr einfach noch eine Klärung braucht? Oder ist der Konflikt vielleicht doch eher strukturell bedingt? Und wir sollten mal da hinschauen. Oder ich hatte jetzt neulich mal eine Anfrage, kannst du mal ein Retro-Training machen? Wir haben ja 2 Teams, da funktionieren die Retros irgendwie nicht. Und dann habe ich gefragt, was die schon probiert haben. Da sagten sie, naja, wir haben alles Mögliche an Methoden probiert. Also es gibt ja so Bücher mit Retros, haben da Methodik probiert. Wir haben auch mal Scrum Master aus anderen Teams geholt, die da was gemacht haben. Das war auch trotzdem nicht so richtig gut. Und dann kamen wir irgendwann doch dahin, dass sie gesagt haben, es gibt eigentlich nicht viel zu reflektieren, weil die Aufgabe wenig Zusammenarbeit erfordert. Und da hätte ich ein Retro-Training machen können, es hätte aber vermutlich nicht viel gebracht. Und die Erkenntnis am Ende, das Format Retro bringt denen einfach nicht so viel und mindestens mal nicht im Zwei-Wochen-Takt. Das heißt, ich würde in der Auftragsklärung immer gut hinterfragen, was wird eigentlich gebraucht? Also ich frage dann nach dem Ziel, ich frage meistens, angenommen, wir machen jetzt irgendwas, was ist denn danach anders? Ich versuche es dann schon ein bisschen konkret zu kriegen. Ich stelle dann häufig so eine Kamerafrage. Angenommen, wenn ihr sagt, ihr wollt Selbstorganisation, mehr Selbstorganisation, dann frage ich nach, angenommen, ich würde das Team filmen, woran sehe ich denn jetzt, dass sie nicht selbstorganisiert arbeiten? Und angenommen, ich würde das Team in der Zukunft filmen, was sehe ich denn dann auf dem Band, was ich jetzt nicht sehe, was die Leute tun würden? Und dann werden die Sachen konkret. Also ich versuche in der Auftragsklärung immer an konkrete Beispiele zu kommen, weil dann wird aus so einem schwammigen Begriff wie das Team ist nicht selbstorganisiert häufig, ja, die haben alle zwischen Weihnachten und Silvester Urlaub genommen und dann war keiner da. Und dann kann ich an was ganz Konkretem mit dem Team arbeiten, was mir oft, wo es viel leichter ist, häufig dann dafür auch Lösungen zu erarbeiten. Oder das Team erzeugt Softwarefehler, wo wir das Gefühl haben, die übernehmen da keine Verantwortung, weil die dann trotzdem ins Wochenende gehen, obwohl da noch Fehler offen sind oder so. Also ich brauche Auftragsklärung zum einen, um zu entscheiden, woran arbeite ich denn mit dem Team? Dann nutze ich die Auftragsklärung inzwischen sehr viel dafür, potenzielle Widerstände zu erahnen. Also ich stelle so Fragen wie, wie finden die denn das, dass ich da jetzt kommen soll? Was halten die denn von Teamentwicklung generell? Hatten die schon mal sowas? Haben die irgendwie schlechte Vorerfahrungen, was ja viele haben? Dann frage ich nach, was haben die denn gemacht, damit ich nicht dieselben Sachen mache, die vielleicht schon verbrannt sind? Was hat vielleicht auch gut funktioniert? Dann kann ich da einhaken. Und, wenn die mich schon kennen intern, was glaubst du, welches Bild haben die von mir? Ne? Bin ich für die jetzt irgendwie der Kontrolleur, der vom Management geschickt wird, weil die eine Vorgeschichte haben mit dem Management? Oder bin ich Retter in der Not? Je nachdem sind das andere Voraussetzungen, mit denen ich dann auch so eine Teamentwicklung starte. Dann gibt's natürlich noch so als Externer den organisatorischen Rahmen zu klären. Wann machen wir das? Wie viel Budget habt ihr eigentlich? Ich achte in der Teamentwicklung drauf, dass ich versuche, das Ziel nicht zu eng zu haben, um den Lösungsraum groß zu halten, damit das Team eine Chance hat, sich selbst Lösungen zu überlegen. Also wenn mir jemand sagt, ich möchte, dass das Team daran arbeitet, wie es die Aufgaben verteilt im Team, dann frage ich meistens nach, okay, warum ist das wichtig? Was wäre denn dann anders, wenn dieser Einzelmann sagt, die schaffen bisher nicht, das einzuhalten, was sie zusagen. Und sie so, ach, spannend. Und du glaubst, das liegt daran, dass sie die Aufgaben nicht gut einhalten. Und so, ja, okay. Aber eigentlich geht es dir darum, dass sie ihre Commitments nicht einhalten. Und dann, ja, manchmal reicht mir das dann, erzählen sie, okay, wenn wir jetzt eine Lösung finden, dass die Teams ihre Commitments besser halten können, wärst du auch zufrieden, egal wie sie es machen. Und dann kriegt man oft ein Ja, ne? Also ich versuche, diesen Lösungsraum zu vergrößern. Unter der Annahme, da waren wir ja eben schon, unter der Annahme, dass Teams oft doch gute Lösungen für sich selber am besten finden. Ich könnte jetzt noch so viel mehr zur Auftragsklärung erzählen. Ich finde, das ist so ein Riesenthema mit so einer hohen Bedeutung.
Ich bin ja komplett bei dir. Ich lasse dich deswegen auch ganz gerne erzählen, weil tatsächlich finde ich, das ist ja der entscheidende Punkt. Und ich sage mal gerade für Anfängerinnen in dem Bereich, also Punkt 1 liegt ja da die Frage des Erfolges des Coaches. Das heißt, habe ich meinen Auftrag erfüllt, ja oder nein? Wie vage ist das, was der Kunde erwartet? Und gleichzeitig, ich habe das Briefing von dem Chef und vor Ort sieht die Welt dann ganz, ganz anders aus, weil zum Beispiel der Chef das Problem ist und im Prozess erkennt man selbst, dass der Chef das Problem ist. So. Ja. Also deswegen gebe ich dem gern Raum, jetzt deine Erfahrungen und auch deine Fragestellung, weil so deine Fragestellungen sind tatsächlich total super. Sind ja so die kleinen Kniffe, die dann augenöffnend sind, was einem dann erwartet. Bisschen wirklich zu der Frage des Budget. Also klingt so klein, aber es ist halt relevant. Wenn du sagst, ja, wir wollen das Team und dann, ja, machen wir das halbe Jahr und wie viel habt ihr? Ja, wir haben 700 Euro. Ja, alles klar, dankeschön.
Manchmal sind die Erwartungen auch einfach unrealistisch. Also das begegnet mir auch. Ne? Und da verstehe ich mich dann auch als Experte für, was ist denn realistisch zu machen? Also wenn da ein Konflikt mit tief verletzten Beziehungen, der sich über ein Jahr hochgeschaukelt hat, in einem 3-Stunden-Meeting gelöst werden soll, dann gehört es, finde ich, dazu zu sagen, das wird nichts. Also das wird nicht funktionieren. Ich kann euch was anderes anbieten, aber wir kriegen das nicht in einem halben Tag gelöst. Glaube ich nicht dran.
Und das ist für mich auch die spannende Frage, weil es hat ja selbst sehr viel mit Selbstwert und mit Erfolg zu tun. Ich sag mal so, wenn ich den Auftrag nicht erledige, dann bin ich vielleicht auch verbrannt für eine Firma, ne? Weil ja. Das heißt, es ist ja Geld investiert worden in dich. Wann sollte ich als Teamentwickler einen Auftrag ablehnen?
Wenn ich, also einmal genau der Fall von eben, wenn ich mit Erwartungen konfrontiert würde, wo ich sage, die sind nicht realistisch und man kommt nicht auf einen Nenner. Kunde sagt, ja, nee, dann machen wir es mit einem anderen. Wir finden schon jemanden, der das in 3 Stunden machen kann oder mehr wollen wir da einfach nicht investieren. Ist ja okay, ne? Dann kann ich sagen, gut, dann würde ich euch empfehlen, keine Mediation zu machen, sondern dann guckt eher, dass ihr vielleicht den Konflikt in dem Sinne bearbeitet, dass ihr Rahmenbedingungen verändert, dass ihr vielleicht Leute aus einem Team auseinanderzerrt, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass ihr das in der 3 Stunden Mediation schaffen könnt. Dann gibt's manchmal zwar das Budget, aber so Rahmenbedingungen wie, ich krieg die Teammitglieder gar nicht an den Tisch. Also wenn das nicht gegeben ist und ich kann nur arbeiten, indem ich mit den Leuten spreche. Also wenn das nicht gegeben ist, fehlt mir ein Rahmen. Dann sage ich, gut, aber wenn die jetzt alle so unter Dampf sind, dass es unrealistisch ist, mit denen mal irgendwie für ein paar Stunden zusammenzukommen, dann wird das nichts. Dann gibt's manchmal einfach auch Sachen, die ich nicht kann. Also wo ich sage, naja, da gibt's Leute, die haben da einfach mehr Expertise. Da wäre ich der Falsche für. Das lehne ich ab. Ich lehne auch Dinge ab, die ich nicht für sinnvoll halte. Also du hast vorhin gesagt, ne, dieser Auftrag, das macht den mal ein agiles Mindset. So, das, da würde ich sagen, das, also da sage ich pauschal, nee, mache ich nicht. Ich frage dann vorher nach, angenommen, die haben eins, was ist dann anders und woran würdest du es erkennen? Und dann kommt man zu konkreten Verhaltensweisen und dann kann ich anbieten, wir können daran arbeiten, dass ihr eine gute Lösung habt, wie zwischen Weihnachten und Silvester der Betrieb sichergestellt wird. Die Lösung ist aber nicht unbedingt das Mindset. Wenn ihr das trotzdem mitgeht, können wir zusammenarbeiten. Aber wenn wir das am Ende einfach mit guten Regelungen im Team lösen, die alle mitgehen können, auch wenn sich die Mindsets vielleicht gar nicht dabei groß ändern, dann mache ich das gerne. Also das ist was. Ja, ich glaube, das sind die Hauptpunkte. Ne? Also entweder, und dann kann es natürlich sein, dass man bei den Rahmenbedingungen nicht zusammenkommt und sagt, ja, in der Zeit bin ich im Urlaub oder für das Budget arbeite ich nicht.
Ja. Und jetzt haben wir die ganze Zeit von dem Team gesprochen und jetzt gehe ich aber rein und ich habe nicht das Team, sondern ich habe die Individuen. Das heißt, Britta sagt, oh Danny, schön, dass du hier bist, endlich bist du da. Der Bernd sitzt da mit verschränkten Armen und grüßt mich nicht mal. Das heißt, ich habe da so gleich das ganze Potpourri an Charakteren, die ich mir vorstellen kann und ja. Hidden Agendas etc. Wie gehst du dann da quasi um und wie entwickelst du auch so deine Teamentwicklungsziele?
Ja, also ich gehe erstmal so mit der Haltung rein von, das ist völlig normal, dass da nicht alle sich drauf freuen, dass es für einige Leute komisch ist, dass einige Leute sagen, oh, ich habe so viel Arbeit auf dem Schreibtisch, ich habe jetzt keinen Bock, mich da zusammenzusetzen und den ganzen Tag über unsere Zusammenarbeit zu sprechen. Ich finde, das ist in Ordnung. Also das so. Und meistens versuche ich diesen Widerstand oder habe ich Befürchtungen oder Vorbehalten am Anfang Raum zu geben, weil oft ist es hilfreich, wenn die mal besprochen werden und da begegnet einem ja alles Mögliche, also von ich habe eigentlich keine Zeit bis hin zu ich habe gesehen, du bist Wirtschaftspsychologe und ich habe jetzt irgendwie Angst, dass wir uns hier tief offenbaren müssen. Und also das passiert mir manchmal. Und da kann man aber ja drüber reden, ne? Und dann sage ich, also mein Anspruch ist hier, dass wir keine komischen Sachen machen. Und natürlich ist das, was man als komisch betrachtet, ein Stück weit subjektiv. Ich würde euch bitten, gebt mir ein Zeichen, sobald euch was schräg vorkommt, dann sprechen wir drüber und klären das. Und oft reicht das schon, ne? Also, dass Leute dann sagen, ja, okay, der nimmt mich ernst. Also viele Befürchtungen, Vorbehalte lassen sich ausräumen. Zumindest so weit, dass man irgendwie arbeitsfähig ist in so einem Workshop. Und dann versuche ich, und dafür ist es wichtig, einen Spielraum zu haben, woran man mit dem Team arbeitet, erstmal dort anzusetzen, wo Teams selbst einen Bauchschmerz haben. Also das, was die Teams als Problem erleben, ist häufig ja das, wo auch Energie ist zum dran arbeiten. Da, wo dem Team der Schuh drückt und wirklich auch wehtut, da ist ja häufig auch von den Leuten, die Vorbehalte haben, Energie, dann, weil sie denken, naja, das Thema ist schon wirklich nervig. Also wenn ich hier schon sitze, dann ist es schon sinnvoll, irgendwie mal zu gucken, ob da nicht was besser geht. Weil mich nervt es auch, wie wir hier die Aufgaben im Team verteilen oder unser Planungstermin ist irgendwie so lang und hakelig. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass der nicht mehr so ist, fände ich auch cool. Also ich versuche mal anfangen. Also typischerweise sammle ich Themen, entweder im Workshop selbst oder schon im Vorfeld mit Einzelgesprächen. Dann ordne ich diese potenziellen Themen, an denen man als Team arbeiten kann. Und dann bewerte ich die in irgendeiner Form mit dem Team und man arbeitet an den Dingen zuerst, wo viele sagen, das ist ein Thema, da können wir echt was holen, weil das Thema nervt, da lässt sich was verbessern. Und wenn man es dann schafft, und da ist die Unterscheidung wichtig, was nervt und wir können es beeinflussen und was nervt, aber wir können es realistischerweise nicht beeinflussen, also dass man da wirklich guckt auf die Dinge, die beeinflussbar sind mit einem Team. Und wenn man es dann schafft, da Dinge wirklich schnell besser zu machen, konkrete Maßnahmen abzuleiten, die man nachhält, die dann fruchten, dann ist meistens schon ganz viel Bewegung drin. Und dann geht auch, ich weiß nicht mehr genau, wie du ihn genannt hast.
Bernd.
Der Bernd. Dann kommt häufig auch so ein Bernd dazu und sagt, naja, das war jetzt schon ganz gut, dass wir das mal gemacht haben. Vielleicht sagt er es ein bisschen grimmiger. Oft reicht mir die Wertschätzung, dass er beim nächsten Mal wieder da ist und sich beteiligt, weil er denkt irgendwie, das könnte hier doch was helfen. Und ich finde, da kommt man oft auch hin. Wenn man es schafft, an Themen zu arbeiten, wo die Teammitglieder sagen, ja, das ist ein Thema, da lohnt es sich dran zu arbeiten und wenn man es schafft, dass da wirklich was passiert.
Eine schnelle kurze Frage, um dann die Folgefrage anzuschließen. Wie groß ist so ein Team, deiner Erfahrung nach? Wie groß darf es sein? Also auch für so ein Teammediation, Teamkonflikt, Teamentwicklung.
Also ich erlebe immer wieder auch ganz schön große Teams. Mhm. Also wenn ich mir so eine Teamgröße aussuchen könnte, wären das 5 bis 8. Ich erlebe aber ganz häufig auch Teams zwischen 10, 12, 13, 14 Personen. Da kann man auch noch viel machen, ist ein bisschen anspruchsvoller, finde ich, so die Aufmerksamkeit von allen zu halten, ne? Weil einfach die Redeanteile kleiner sind, weil es manchmal auch sehr komplex wird von den Aufgaben her. Wenn man so ein großes Team hat, liegt es oft daran, dass viele Aufgabenbereiche in einem Team verortet sind. Ich würde nicht pauschal sagen, es gibt eine optimale Teamgröße, man muss sich ein bisschen anschauen, was erfordert die Aufgabe.
Genau. Und da würde ich jetzt aber genau reingehen, weil was ich ja dann erlebe, dass diese Teamdynamiken dann von Individuen klar auch gesteuert sind, es dann Interessenskonflikte gibt und ich bleibe mal bei Britta und Bernd jetzt als fiktive Personen. Ja. Das Team ist eigentlich, ich nehme mal eine Teamgröße von 8 Leuten, was ich so als auch klassisch so wahrnehme, 8 Leute und das Team funktioniert aber nicht, weil es einen persönlichen Konflikt zwischen Britta und Bernd gibt und dann sind wir bei Glasel nach diesen Konflikteskalationsstufen einfach, dass sich Grüppchen bilden. Manche haben Loyalitätskonflikte, manche resignieren, das heißt, es gibt ja unterschiedliche Verhaltensmuster. Britta pusht immer den Bernd und Bernd geht in Rückzug und sagt gar nichts mehr. So, ja, und dann haben wir ein Team, was dysfunktional ist. Wann und wo entscheidest du, in welchem Format, in welcher Gruppengröße du das sondierst quasi? Also manchmal ist ja die Teamentwicklung dann nicht mehr zielführend, sondern eine Mediation oder sowas.
Ja, also ich mache gar nicht so selten auch Teammediation, die mit einem Teamentwicklungsauftrag startet. Und ich kennzeichne das ehrlicherweise nicht mal immer. Also oft rutscht man da dann automatisch rein. Ich denke, gut, jetzt müssen wir das Format hier ein bisschen ändern. Und dann bin ich eher als Mediator methodisch dabei. Wo es mir auch schwer fiele, die Grenze genau zu ziehen. Ich bin ja auch ausgebildeter Klärungshelfer. Und da ist die Philosophie in der Regel, wenn ein Team einen Konflikt hat, sind alle beteiligt. An der Lösung, mindestens mal an der Lösung. Weil alle beschäftigt das. Also selbst wenn nur Britta und Bernd sich streiten, kriege ich das mit und mich nervt's, so als Teamkollege. Und vor allem erlebe ich das als extrem hilfreich, den Rest des Teams als Kollektiv dabei zu haben. Als Korrektiv dabei zu haben. Ne? Also dann sagt Bernd irgendwie was, naja, das war doch so und so. Und auf einmal zucken einige im Team, sagen, nee, Bernd, ganz ehrlich, so war das nicht. Und wenn sozusagen da viele Leute was sagen, dann kommt ein Bernd oft doch ganz schön ins Rattern und denkt sich, naja, stimmt. Nee, ganz so war es dann wohl wirklich nicht. Also ich finde, das ist oft hilfreich, Teammitglieder als Korrektiv dabei zu haben oder die einfach auch verdienen interessantes Feedback. Ah ja, spannend, die sehen das ja auch so, dass ich da manchmal ein bisschen aufbrausender bin, als ich mich vielleicht selbst wahrnehme. Also ich finde, dass eine Mediation oft, es kostet natürlich viel, wenn viele Leute beteiligt sind, so ein Aufwand. Aber ich finde den Effekt oft sehr nachhaltig, weil auch alle dabei sind, alle genau wissen, was besprochen wurde, alle bestimmte Erwartungen jetzt haben an das zukünftige Verhalten, weil bestimmte Ergebnisse produziert wurden und man sagt, naja, jetzt haben wir doch das und das vereinbart, da halten wir das auch gemeinsam ein. Und ich finde, wenn man an so weichen Faktoren ansetzen möchte, wie psychologische Sicherheit in dem Team, die ja, finde ich, total wichtig ist, um schwierige Dinge besprechen zu können, finde ich, ist eine Mediation eigentlich das Mittel der Wahl. Weil wenn man es dann schafft, kritische Dinge zu klären, dann lernen alle miteinander, ey, wir haben es geschafft, auch wenn es mal richtig hitzig wird, irgendwie da rauszukommen gemeinsam. Also ich finde, Mediation ist eigentlich ein sehr, sehr wirksames Mittel, um ein Team nach vorne zu bringen, wenn man es schafft, Dinge zu klären. Von daher gibt es inzwischen bei mir auch immer so ein bisschen eine Freude, wenn ich merke, oh, hier ist ein Konflikt, da steckt auch eine Chance drin, das Vertrauen zwischen den Leuten zu erhöhen, wenn man das gut klären kann. Weil man kommt sich ja sehr nah im Konflikt, ne? Und man zeigt irgendwie oft viel mehr, wenn man in einem Konflikt ist, worum es einen wirklich geht, was einen nervt. Also man kommt irgendwie, man kriegt den Menschen sichtbar, den man vielleicht sonst nicht so sichtbar bekommt im normalen Teamalltag. Von daher bin ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch auf deine Frage antworte, aber ich bin...
Alles gut. Ich krieg's mal kurz mit einem Verbrauchertipp rein. Also kurz zur Transparenz, weil die wird ja später ausgetragen. Wir nehmen gerade am 30. Juni auf und im aktuellen Harvard Business Manager gibt's einen sehr schönen Beitrag von Amy Edmondson zum Thema psychologische Sicherheit, die so ein bisschen ihr Erbe in Gefahr sieht zu dem, was aus psychologischer Sicherheit gerade gemacht wird. Die räumt das ein bisschen mit Irrtümern auf, oder zum Beispiel, dass man immer einfach nett sein muss. Und das heißt, es geht hier wirklich um das Thema auch Offenheit und Klarheit und auch Transparenz. Das sorgt halt, diese Möglichkeit, das zu gewährleisten, das sorgt nicht unbedingt für einen Wohlfühlfaktor, aber das wirkt halt on the long run für psychologische Sicherheit und auch für Effektivität im Team. Das heißt, einfach hier nur so ein kleiner Shoutout, der Harvard Business Manager Start Leading, einfach mal reinschauen. Super Artikel, schön kurzbündig von Amy Edmondson. Ich gehe gleich mit der Folgefrage weiter, weil wir sind da gerade so schön drinnen. Wie finden wir denn die wahre Ursache quasi für den Bedarf der Teamentwicklung, um nicht nur an diesen Symptomen herumzudoktern?
Ich bin vorsichtig bei dem Ursachenbegriff in sozialen Systemen. Und ich verwende manchmal das Bild von einer Feuerwehr, die in ein brennendes Haus reinrennt, in die Küche durchstürmt und die Funken sprühende Mikrowelle repariert. So, ne? Also, da hast du dann die Ursache gefunden, aber die Dynamik ist schon längst woanders. Also, ich wäre vorsichtig zu glauben, es gibt diese eine Ursache, sondern ganz häufig ist es total komplex. Und das Kriterium, woran ich schraube, ist oft eher, was lässt sich denn gut schrauben? Wo können wir mal was anders machen als bisher? Etwas ausprobieren und dann beobachten wir, welchen Effekt das hat. Also ich glaube, ich habe so eine Demut von der Vorhersehbarkeit meiner Intervention. Also ich glaube, man kann nicht genau wissen, woran man schraubt und was sich dann ändert. Und was ich aber der Frage nach der Ursache sozusagen schon positiv anrechne, ist, man sollte schon trotzdem gucken, was sind relevante Faktoren, ne? Also wenn das dazu führt, dass man die Rahmen wenn man nicht auf die Rahmen guckt, in denen sich ein Team bewegt, wo möglicherweise Stellschrauben sind, die maßgeblichen Effekt hätten, wäre das schon schlecht. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei der Frage nach der Ursache. Ich würde nicht zu sehr daran glauben, dass ich vorhersehen kann, was die richtige Stellschraube ist. Und gleichzeitig lohnt es sich aber wirklich, auch links und rechts zu gucken. Und wenn ich ein Problem habe und immer wieder Maßnahmen mache, die nur ganz kurzfristig helfen, dann habe ich wahrscheinlich noch nicht an anderen relevanten Faktoren geschraubt.
Wenn wir jetzt an diesen Circle of Influence von Stephen R. Covey denken. Na, es gibt ja dann mal die Sache, die kann ich direkt beeinflussen. Dann gibt es die Sachen, die in meinem Interessenskreis liegen, und dann gibt es Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Und was ich halt viel erlebe, gerade so in großen Organisationen, dass halt ganz viel in diesem dritten Reifen sich stattfindet. Das heißt, ich kann bestimmte Sachen nicht beeinflussen. Das heißt, mein Team meckert über Dinge, die es ohnehin nicht ändern kann. Wie gehe ich dann damit als Teamentwickler um?
Also ich finde, es gehört zum einen auch zur Rolle des Teamentwicklers, relevante Rahmenfaktoren zu erkennen und dann nochmal mit dem Auftraggeber zu sprechen und zu sagen, hier, das hat einen riesen Einfluss aufs Team. Seid ihr sicher, dass das ein zu akzeptierender Rahmen ist? Im Team selbst würde ich aber relativ schnell versuchen, den Fokus auf Dinge zu lenken, die beeinflussbar sind. Und das geht häufig mit einer simplen Frage, wie wollen wir versuchen, Einfluss drauf zu nehmen? Und dann sagen Teams entweder ja oder nee, kriegen wir eh nicht hin. Und wenn die sagen, nee, das ist unrealistisch, dass wir da irgendwas bewegt bekommen, dann ist es oft leicht, das Thema zu wechseln. Und dann sollte man darauf schauen, dass man auf Themen guckt, die beeinflussbar sind. Also wenn ich Themen gesammelt habe, über die man, an denen man arbeiten könnte in der Teamentwicklung, dann stelle ich immer auch die Frage, an welchen Themen können wir denn wirklich realistischerweise was verändern? Was man auch machen kann, ist, wenn ein Team sagt, dieser Rahmen, der tut uns so weh, aber wir glauben nicht, dass er sich ändern lässt, dass man dann fragt, okay, angenommen, das ist wirklich eine zu akzeptierende Realität, mit der wir leben müssen, wie wollen wir denn damit umgehen? Also oft finden sich dann doch Spielräume im Umgang mit zu akzeptierenden Rahmen. Auch da ist man dann ja im beeinflussbaren Bereich. Wenn Teamentwickler zu lange einfach nur das Ohr hinhalten, dann würde ich sagen, ist das kritisch. Also natürlich ist es okay und vielleicht auch hilfreich, wenn Teams mal Dampf ablassen. Das darf aber nicht sozusagen zum dauerhaften Muster werden. Wenn man jetzt jede Retro nur über Dinge spricht, die man eh nicht ändern kann, dann verschwendet man nicht nur Zeit, sondern man kriegt, finde ich, auch kommt in so eine Problemtrance. Also also ich würde jedem Teamentwickler empfehlen, zu versuchen, da einigermaßen schnell rauszukommen und schnell auf Dinge zu gucken, die man beeinflussen kann.
Ich würde jetzt, wir haben jetzt gerade Britta und Bernd kennengelernt, und Bernd ist jetzt schon seit 20 Jahren im Unternehmen und Britta seit 2 Jahren, und da gibt es schon eine Dynamik, und ja, wenn ich jetzt das, ich nehme schon wahr, dass sie nicht auf Augenhöhe sind, das heißt, die bilden ja, also Stefan Kühl und Judith Muster sagen so schön, man muss auch auf Organisationen einmal auf die formalen und informalen Strukturen gucken, das heißt, formal sind die beide gleichrangige Teammitglieder, gleich bezahlt, aber informal hat der andere halt 18 Jahre Unternehmensvorsprung, sage ich mal. Wie soll man damit umgehen?
Also, wenn ich informelle Hierarchien beobachte, also das zeigt sich, kann sich ja ganz unterschiedlich zeigen. Ne? Es kann sich zeigen, dass irgendwie immer, wenn Bernd nicht da ist, vertagt das Team Entscheidung und wartet, bis er wieder da ist. Das kann sich zeigen, wie die Britta lässt man nicht ausreden, den Bernd schon. Oder immer, wenn irgendwie eine Frage im Raum ist, wo nicht ganz klar ist, gehen wir jetzt links oder rechts, wird's ruhig, und am Ende meldet sich Bernd und sagt, komm, dann lass uns links gehen, und alle gehen mit. Also ich finde, es gibt ganz viele verschiedene Verhaltensweisen, die sich durch informelle Hierarchien erklären lassen könnten. Wo man sagen könnte, hier gibt's auch sowas wie eine informelle Hierarchie. Ich guck dann immer hin, genau hin, weil was sind die Verhaltensweisen, und versucht die nicht normativ zu bewerten. Also ich sage nicht von vornherein, informelle Hierarchien sind ganz schlecht, sondern ich gucke mir an, okay, welche Konsequenzen hat das? Ist das vielleicht sogar gut, dass Bernd mit seiner Erfahrung, wenn es eine Pattsituation bei bestimmten Themen gibt, gehen wir links oder rechts, irgendwann sagt, komm, lass uns links gehen, und alle gehen mit. Das ist ja eine Funktion auch für ein Team, ne? Die werden dadurch handlungsfähig. Wenn das aber dazu führt, dass die Leute schon aufhören mitzudenken, weil sie denken, ja, am Ende setze ich eh wieder Bernd durch, dann würde ich sagen, ist das kritisch. Dann habe ich ein Problem. Gleiches mit dem Urlaub. Ne? Ist Bernds Wissen bei bestimmten Themen so wichtig, dass es gut ist, wenn man wartet, bis der zurück ist, um eine Entscheidung zu treffen? Oder lähmt sich damit ein Team, weil sie nicht entscheidungsfähig sind und ewig warten, und der Kunde wartet aber längst auf eine Entscheidung? Also ich würde mir immer die Konsequenzen anschauen, die so eine informelle Hierarchie mit sich bringt. Ne? Schläft Britta schlecht, weil sie das Gefühl hat, oder ist total angefressen, weil es geführt, sie wird nicht ernst genommen, dann ist es was ganz anderes, als wenn sie das eigentlich akzeptiert und sagt, nee, ich finde es eigentlich ganz gut, dass der das mal in die Hand nimmt und dass wir da vorankommen. Das schaue ich mir genau an. Und wenn ich zu dem Schluss komme, das ist an vielen Stellen dysfunktional, dann spreche ich das an. Ich spreche selten mit Teams über informelle Hierarchien. Ich spreche lieber über die konkreten Entscheidungen. Also ich gehe dann lieber rein und sage, mir ist aufgefallen, dass wir jedes Mal, wenn Bernd jetzt nicht da war, die Entscheidung nicht treffen konnten. Und ich habe mitbekommen, korrigiert mich, wenn ich das falsch mitbekommen habe, dass es jetzt zweimal die Situation gab, dass ein Kunde da ganz schön sauer wurde, weil er keine Antwort bekam. Und darüber kann man dann ganz konkret sprechen. Und wenn man das mit genug Situationen macht und da sozusagen die informelle Hierarchie an konkreten Beispielen in Frage stellt, dann verändert sich häufig auch die informelle Hierarchie ein Stück weit. Aber ich würde sie nicht so als Ganzes thematisieren, weil es auch einfach extrem schwer zu besprechen ist. Ne? Also wenn man sagt, wenn man ein Team reingeht und sagt, Britta, du lässt dich hier die ganze Zeit unterbuttern vom Bernd, kann man auch machen, löst auch was aus und kann vielleicht auch hilfreich sein. Ich gehe meistens lieber an ganz konkreten Beispielen vor, wo ich das Gefühl habe, hier wird es dysfunktional. Und häufig auch fragend. Also häufig frage ich auch, sag mal, wie erlebt ihr das eigentlich als Team? Ist das ein Problem, dass wir die Entscheidung dann nicht treffen? So, und dann gucke ich, was die sagen. Also häufig haben die ja auch nochmal eine Bewertung und sagen, nee, eigentlich ist das ganz gut.
Wenn wir jetzt mal, ich sag mal, den Teamfokus verlassen, das heißt, wir merken, Mensch, das mit Bernd und Britta haben wir gerade hingekriegt, läuft wieder, war nur eine Kleinigkeit, weil er die E-Mails nie beantwortet hat und er hat aber per SMS immer geantwortet und sie hat gar kein SMS. So, ich nehme mal so was Schönes, Einfaches, was es manchmal auch gibt. Und jetzt sehen wir aber, okay, es geht ja auch auf das Umfeld und die Rahmenbedingungen des Teams. Das heißt, die Zusammenarbeit mit umliegenden Teams oder Abteilungen hakt. Was machen wir dann?
Also, ich halte, wenn es zwischen Teams hakt, es für wahnsinnig wichtig, dass es gute Rahmen gibt. Also ich finde, das ist oft eine Organisationsfrage. Während man in einem Team noch ganz viel Selbstorganisation im Sinne von, ihr entscheidet das selbst, ihr rangiert das irgendwie aus, hinbekommt, klappt das teamübergreifend häufig nicht, weil innerhalb eines Teams sind die Leute in der Regel ausgerichtet, im besten Fall ausgerichtet auf ein Ziel und einen gemeinsamen Verantwortungsbereich. Verschiedene Teams ja nicht unbedingt. Und wenn man dann, und das habe ich erlebt, und das war ein Grund für mein erstes Buch, wo ich ja über Entscheidungsprozesse geschrieben habe, so Situation vorfindet, wo dann irgendwie 40 Leute aus 4 verschiedenen Teams in einem Raum sitzen und zu irgendeiner strittigen Frage einen Konsens finden müssen, finde ich das oft ziemlich anstrengend und auch ziemlich viel Zeitverschwendung. Und ganz häufig führt das dazu, dass sie nicht aufeinander kommen. Und immer wenn man dann nicht aufeinander kommt, ist die Entscheidung, oder sehr häufig ist die Entscheidung dann, gut, dann bleiben wir beim Status quo. Also dann ist es häufig schwer, das finde ich teamübergreifend gut vorankommen. Und gleichzeitig ist es oft gar nicht so schwer, teamübergreifende Zusammenarbeit gut zu organisieren mit guten Rahmen. Also ein ganz konkretes Beispiel, was ich vor Augen habe. Ich hatte mal die Situation, verschiedene Softwareentwicklungsteams, die alle ihren eigenen Verantwortungsbereich hatten. Und jetzt gab es ein Thema in der Organisation, wo klar war, ja, eins von den Teams muss das machen. Das passt aber nicht richtig rein in einen der Verantwortungsbereiche. Aber es ist eine gesetzliche Anforderung, das muss getan werden. Und ich war da disziplinarisch verantwortlich. Und ich hatte aber keine Ahnung, wo das sinnvoll angebracht ist, weil ich nicht in der Technik so tief drinstecke wie die Teams selbst. Und ich hätte auch das Gefühl gehabt, wenn ich das jetzt einfach damals ging es eher um ein Wir, weil es auch um Teams ging, die nicht in meinem Verantwortungsbereich waren. Wenn wir das jetzt einfach vorgeben und sagen, Team A, ihr macht das, dann untergraben wir da möglicherweise etwas an Verantwortung, was sie bisher getragen haben, weil die sagen, ja gut, wenn wir hier das übernehmen müssen, können wir auch nicht versprechen, dass wir unseren Rest hier gut verantworten können oder fertig machen. Und da haben wir dann, wir haben dann da tatsächlich diesen Versuch gemacht, klärt das mal und schnell gemerkt, das wird nicht funktionieren. Niemand will dieses Thema übernehmen. Und dann haben wir gesagt, ihr habt bis Freitag Zeit, eine Entscheidung zu treffen, wer das macht. Wenn ihr bis da keine Entscheidung habt, ist das völlig in Ordnung. Also es ist eine schwierige Entscheidung und es kann gut sein, dass ihr da nicht aufeinander kommt. Aber wenn ihr bis Freitag eine Entscheidung habt, dann gilt die. Wenn ihr keine habt, dann hören wir uns mal eure Argumente an und dann entscheiden wir auf Grundlage eurer Argumente. Und diese kleine Rahmensetzung, diese Befristung hat dazu geführt, dass die Teams gesagt haben, ja gut, das ist scheiße, dass es einer von uns machen muss, aber dann lass uns doch mal genau hinschauen, wo es wirklich am sinnvollsten ist, bevor die das entscheiden. Kleine Rahmensetzung Rieseneffekt. Und das gibt's ganz oft. Also ich finde, es gibt ganz oft leichte, sehr wirksame Möglichkeiten, Rahmen zu setzen, damit auch teamübergreifende Zusammenarbeit gelingt. Und gleichzeitig braucht's die aber auch zwangsläufig. Also ich finde es echt schwierig, wenn Organisationen teamübergreifend keine Rahmen setzen. Da brauchst du unbedingt gute Rahmen, damit das gelingen kann.
Ja, super Hinweis. Also so oft kommt es nicht vor, aber ich hatte mal den Auftrag, wo das Budget sehr, sehr gut bestückt war. Das heißt, war sehr ausreichend. Das heißt, ich hatte sehr viel Freiheitsgrad. Das gibt es tendenziell eher, glaube ich, selten, dass es so gehandelt wird. Oft ist das Budget eher begrenzt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich habe noch Budget so ein bisschen über, können wir noch gut nutzen. Aber eigentlich, Mensch, Mission accomplished. Also eigentlich läuft es gerade gut. Also ich bin noch da, wir sehen uns, wir freuen uns zu sehen, es ist schön, aber Mission accomplished. Wann ist so der Punkt, wann man als Teamentwickler das Team verlassen sollte? Woran merkt man das?
du meinst nicht, wenn das Geld ausgeht, sondern was wäre andere gute Gründe?
Was wäre das moralisch, ethisch, ja, von der Haltung her vielleicht richtige oder auch für das Team, für die gesamte Organisation? Also manchmal habe ich auch Aufträge dann beendet, auch wenn noch Budget da war, klar, ohne Frage, wenn man nicht die Not hat. Aber trotzdem ist ja irgendwo so ein weicher Faktor ist, sage ich mal.
Also wenn ich mich nicht mehr wirksam fühle, dann finde ich, es ist Zeit gekommen zu gehen. Das kann sein, dass ich mich nicht mehr wirksam fühle, weil das Team jetzt vielleicht wirklich auf einem Level ist, wo ich sage, von hier aus nütze ich einfach nicht mehr viel. Das kann sein, dass ich so betriebsblind geworden bin. Also ich finde, man ist als Teamentwickler, man profitiert als Teamentwickler extrem stark davon, Dinge, die das Team für selbstverständlich hält, nicht als selbstverständlich zu sehen, weil man noch weiß, andere machen es ganz anders. Also Teams bilden ja unfassbar unterschiedliche Spielregeln aus für die gemeinsame Zusammenarbeit. Ich finde, wenn man nur mal auf Meetings guckt, stellt man Teams fest, es gibt einige, die haben an jedem Outlook-Termin eine Agenda, andere haben dann nie was. Es gibt einige Teams, da ist es völlig okay, zu spät zu kommen, bei anderen überhaupt nicht. Es gibt Teams, da werden Entscheidungen dann immer gemeinsam getroffen. Es gibt andere Teams, da wird am Ende immer abgestimmt bei bestimmten Entscheidungen. Also ich finde es unfassbar spannend, wie unterschiedlich Teams sein können. Und es ist aber extrem funktional, wenn man diese Unterschiede mitbekommt und weiß, so wie die das machen, kann man es machen, man kann es aber auch ganz anders machen. Ich finde, ein Team profitiert sehr davon, wenn ein Teamentwickler sowas in die Kommunikation bringen kann und sagt, sag mal, mir ist aufgefallen, dies und jenes. Warum macht ihr das eigentlich so? Wenn ich das inzwischen alles für selbstverständlich halte, sehe ich es nicht mehr und kann es auch nicht mehr ansprechen. Das ist ein Grund. Ja, manchmal hat sich, das ist wahrscheinlich die billige, banale Antwort, manchmal ist der Auftrag einfach erledigt, ne? Also das, ich soll Scrum einführen, Scrum ist eingeführt, fertig. So.
Man kann auch mal banale, offensichtliche Themen nehmen. Wenn du nur einen einzigen Impuls-Workshop mit einem neuen Team machen dürftest, welches Thema würdest du wählen und warum?
Ich würde das ganz breit lassen. Ich würde nach den Schmerzpunkten des Teams suchen, fragen, wo drückt euch der Schuh? Dann würde ich diese potenziell zu bearbeitenden Themen sortieren, mit dem Team besprechen, was sind Dinge, wo wir Einfluss drauf nehmen können und dazu Maßnahmen überlegen, was wollen wir da jetzt mal anders machen und ausprobieren, ob es uns was nützt. Also sehr stark darauf abzielen, lass uns Dinge finden, wo wir konkrete Schmerzen schnell lindern können, schnell was besser machen können. Gerade wenn ein Team nur selten so Workshops macht, selten Teamentwicklung macht, nicht irgendwie alle 2 Wochen, alle 3 Wochen eine Retro hat, finde ich das unfassbar spannend dann doch oft, wie viel sich da mit einem Tag oft wirklich ändern lässt, ne? Also, dass da ganz häufig gehen die Teams dann auch aus und sagen, eigentlich war uns die ganze Zeit klar, dass wir da mal drüber reden müssen. Gut, dass wir es mal gemacht haben. Und dann sind das vermeintlich oft auch einfache Workshops, dass Dinge, die irgendwie auf dem Tisch liegen, schnell einmal sortiert, gut moderiert, geklärt werden. Und dann gehen die Leute oft schon glücklich dabei raus, ohne dass ich irgendwie tolle Themen vorbereite. Es ist einfach nur frage, wo habt ihr Schmerzen? Dann lass uns doch mal klären, was ihr da machen könnt. Und wenn Teams lange nicht an sowas gemacht haben, dann lässt sich da oft ganz viel draus ziehen.
Ja, also das ist auch nochmal mein Impuls. Ich erinnere mich, dass ich da einfach, ich habe gerne Elefanten mit in meinem Workshop-Koffer und manchmal stelle ich einen Elefant in den Raum und sage, okay, hier ist ein Elefant im Raum, wisst ihr, worum es geht? Nö. Ich sage, schreibt mal kurz auf, was ihr glaubt, was der Elefant im Raum ist. Und plötzlich machen wir das Brainstorming und dann sehen wir, okay, 75% haben das gleiche Thema, 20% verdrängen es und schreiben es bewusst nicht auf und 5% wissen es wirklich nicht, weil es sich nicht interessiert. Und dann hat man das Thema tatsächlich, dann spricht man es an, dann ist es Mediation, dann ist es Moderation und dann, wenn man das erstmal professionell begleitet, in dem Rahmen, dass das quasi gemäß so ein bisschen, ich sag mal, Benimmregeln alles abläuft, kann man das, glaube ich, sehr gut viel lösen und dann löst sich ganz viel in, ja, in Selbstorganisation, in Einzelgesprächen im Nachhinein auf und das sind auch so Themen, die ich gemacht habe. Ja, Michael, jetzt haben wir so ganz viele Themen schon mal beleuchtet in deinem Buch und sind in so ein paar so ein bisschen reingedippt. Was wünschst du dir, dass Leserinnen nach der Lektüre deines Buches anders machen oder anders denken?
Erstens wünsche ich mir, dass sie nicht mehr an grundsätzlich renitente Teams denken oder glauben, dass es die gibt, sondern dass sie, wenn sie Widerstand erleben, erstmal ganz genau hinhören und gucken, gibt es da vielleicht gute Gründe? Es muss nicht immer Gründe geben, sozusagen, mit denen man mitgeht, weil es Interessenskonflikte zwischen Team und Organisation geben kann. Aber ich würde aufhören, falls man es bisher tut, an grundsätzlich renitente Teams zu glauben. Ich würde mir wünschen, dass die Leser weniger aufs Individuum gucken und mehr auf die Spielregeln im Team, weil man über die Spielregeln gut entscheiden kann. Also, na, man kann sich als Team Regeln setzen. Man kann sagen, wir machen einen bestimmten Termin zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Agenda. Darüber lässt sich gut entscheiden. Das beeinflusst das, was im Team passiert, total. Mindset zu verändern, halte ich ja, wie gesagt, schwer bis unmöglich. Und ich würde mir wünschen, dass immer, wenn es vermeintliche Teamprobleme gibt, man auch den Rahmen der Organisation mit in den Blick nimmt.
Super. Vielen lieben Dank auch nochmal, dass wir den Einblick hier gekriegt haben. Ich persönlich empfehle dieses Buch jedem, der sich zum Thema Teamentwicklung beschäftigen möchte. Es ist super schön rund. Das heißt, ihr habt schon gemerkt, es sind viele Themen, die einem als Teamentwickler über den Weg laufen. Und da ist das Buch einfach ein super, super Entwicklungsbegleiter auch für einen als Teamentwickler. Und jetzt würde ich gerne noch über ein paar persönliche Fragen mit dir sprechen. Mhm. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich bin schon sehr stolz auf meine Bücher. Also als Schüler hätte keiner meiner Lehrer gedacht, ich werde mal ein Buch schreiben und ich freue mich irgendwie, dass ich das hinbekommen habe.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ohne schlechtes Gewissen nichts tun.
Oh, das nehme ich mir mit. Das ist ja eine Challenge, die ist ja cool. Ja, Challenge accepted. Da können wir uns in einem halben Jahr mal sprechen, wer es geschafft hat. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Das erste, Konflikte lösen mit gewaltfreier Kommunikation, Interview mit Gabriele Seils heißt es. Das war für mich total wegweisend, weil ich zu dem Zeitpunkt, das habe ich gelesen, als wir diesen Workshop im Studium konzipiert haben, diesen allerersten, und mir hat dieses Vier-Schritte-Modell damals wahnsinnig geholfen, weil ich vom Haus aus auch eher konfliktvermeidend war. Mit dem Modell habe ich irgendwie einen Weg für mich gefunden, Dinge, die mich nerven, so anzusprechen, dass mir nicht alles um die Ohren fliegt. Inzwischen bin ich ein bisschen skeptischer, was das Modell angeht. Also inzwischen glaube ich, dass es auch manchmal total hilfreich ist, wenn man mal was eine noch nicht sozusagen durchdachte Du-Botschaft einfach auf den Tisch knallt, um etwas in Bewegung zu kriegen. Und gleichzeitig hat es mich so bewegt und war wegweisend. Und ich finde auch nach wie vor seine Philosophie wahnsinnig bereichernd. Also diese Idee von, und hinter jedem Verhalten stecken irgendwo unten, ganz tief drunter, legitime Bedürfnisse, die wir alle haben, hilft mir sehr, interessiert zu bleiben. Auch wenn ich mal Antipathie erlebe oder so in der Situation, dass ich dann irgendwie schnell dahin komme und sage, okay, vielleicht habe ich einfach noch nicht genug vom Menschen gesehen, ne? Und kenne seinen Kontext nicht, kenne seine Geschichte nicht. Also das ist das erste Buch. Das zweite Buch, Zirkuläres Fragen von Fritz Simon und Christel Rech-Simon. Großartiges Buch, hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, es gibt ja total viel Methodik in der Beratung. war mir bis zum Zeitpunkt auch früh gelesen. Ich war so begeistert und fasziniert davon, dass er da Fragen stellt mit einer bestimmten Intention und eine bestimmte Wirkung erzeugt. Ich dachte, krass, das ist ja Kunst. Also Kunst und Handwerk zugleich. Bin immer noch total, also ich kann mich sehr auch für Gesprächsführungsmethodik, Fragetechnik und so sehr begeistern. Das hat mein Weg in die Beratung und in die systemtheoretische oder systemische Beratung initiiert. Und dann würde ich Stefan Kühls Bücher nennen. Also ich lese alles von ihm und finde seine Bücher wahnsinnig gut, um Organisation zu verstehen, um systemtheoretischen Blick auf Organisation zu gewinnen, den man irgendwie nachvollziehen kann. Ich denke ganz häufig so, ja, genau so ist es, genauso erlebe ich das auch. Also er findet einfach, wie er Organisation beschreibt, was da passiert, passt wahnsinnig gut zu dem, was ich in der Praxis beobachte. Und dann habe ich Erklärung dafür. Wenn ich mich auf ein Buch festlegen müsste von ihm, würde ich Ganz normale Organisation zur Soziologie des Holocausts nennen. Tolles Buch, da geht es um das Polizeibataillon 101, glaube ich, in Hamburg, das aus Lehrern und ganz normalen Familienvätern bestand und untersucht die Frage, wie konnte das sein, dass solche Menschen an Massenerschießungen teilnehmen. Und also erschreckend und gleichzeitig aber auch irgendwo sehr interessant zu sehen, welche Rolle Organisationen dabei spielen.
Ja, ich habe kurz Gänsehaut gekriegt, weil es natürlich starker Tobak ist. Ja, Stefan Kühl. Also zum ersten Buch, du hast das Konfliktthema angesprochen. Natürlich kein, bei meinen Zuhörern kein Geheimtipp mehr, weil eine der meistgehörten Folgen, die Kunst des Konflikts von Klaus Eidenschenk auch. Also hat auch nochmal für mich ganz viel bewegt und verändert. Auch eine der meistgehörten Folgen hiermit. Fritz Simon, zirkuläres Fragen. Wir haben eben schon gesagt, du hast in deinem Hintergrund so richtig schön die Karl Auer Bibliothek stehen. Das heißt, das Buch ist auch in meinen Reihen. Fabelhaftes Buch. Also einfach viel Coaching ist auch einfach gutes Handwerk. Und das ist gehört zum Handwerkskasten auf jeden Fall mit dazu. Und Stefan Kühl auch hier. Ich habe am Wochenende gerade ein Newsletter geschrieben zu seinem neuesten Buch im Springer Gabler Verlag zu mit Judith Muster, richtig managen, Führung managen heißt es, Führung managen. Super Buch auch wieder und kurz und bündig, also gut für die Beintasche und ich mag auch den Schreibstil der beiden. Also super Empfehlung.
Kurzer Hinweis, ich habe nicht Klaus Eidenschenk genannt, sondern Marshall Rosenberg.
Ne? Nee, genau. Meinte ich nicht, wollte es nur als Ergänzung geben, als Ergänzung geben, weil das so für mich so ein bisschen aufbauend ist, weil du das Thema auch gesagt hast, wie gehe ich in einen Konflikt rein, wann gehe ich rein. Und das hat für mich nochmal ganz viel ergänzt, genau.
Ja, ja.
Wollte nur auf den gleichen Geschmack hinweisen. So, und liebe Grüße an Matthias Ohler gehen raus. welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Also, ich hatte ja ganz am Anfang heute erzählt, als Schüler war ich so, oder in der Schulzeit hatte ich immer das Gefühl, ich war so Mittel, ne, in ganz vielen Dingen. Und das hat, glaube ich, irgendwann dazu geführt, dass ich auch nicht mal so richtig viel gelernt habe in der Schule, weil ich gedacht habe, ja, ich bin ja so ein mittlerer Schüler, ne, ob ich jetzt viel lerne oder nicht. Und im Nachhinein, glaube ich, hat mich das wirklich auch ein bisschen behindert, weil ich dann viel Zeit abgesessen habe und ich hätte, glaube ich, mehr Spaß haben können und mehr lernen können, mehr vom Unterricht profitieren können. Hätte ich daran geglaubt, ja, wenn ich mich ein bisschen reinhänge, dann komme ich da auch schon in die Themen wieder rein, dass ich verstehe, worum es hier gerade geht und muss nicht nur nebenbei sitzen. Also da ärgere ich mich im Nachhinein so ein bisschen tatsächlich drüber. Ein bisschen später ist dann ja im sozialen Jahr der Glaubenssatz entstanden. Also da habe ich so gemerkt, ja, ich kann ja doch was, wenn ich mich reinhänge. Und das hat mir total geholfen. Also so ein Glaubenssatz von, wenn ich mich reinhänge, kann ich ganz viel erreichen und lernen. Und ja, ich glaube, jetzt könnte ich wieder ein bisschen zurück. Also jetzt könnte ich wieder sagen, es ist ja auch völlig okay, nur Mittel zu sein in was. Also ich habe da, glaube ich, durchaus auch einen Antreiber in mir, der mich beruflich erfolgreich macht oder mir da irgendwie hilft. Und gleichzeitig wäre ein bisschen Entspanntheit jetzt aber auch langsam wieder gesund.
Das heißt, hast du mir die Frage gerade schon beantwortet, welcher Glaubenssatz dich zum Erfolg geführt hat?
Stimmt. Ich höre deine Podcasts ja auch. Ich hab sie einfach mitbeantwortet. Stimmt.
Sauber. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Es gibt im Gartenhaus meiner Eltern ein Foto von mir, wo ich so, ich würde sagen, 3 Jahre alt bin. und aus einer Sandkiste gucke. Und die Sandkiste ist ein altes Ruderboot, was sie vergraben haben und mit Sand gefüllt haben. Das finde ich einfach irgendwie sehr niedlich. Und ich freue mich immer, wenn ich das sehe.
Schön. Was ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Können wir die Sandkiste nehmen? Also ich glaube, die steht schon auch symbolisch dafür, für so einen unbeschwerten Start, den ich ins Leben hatte. Ja.
Hast ja eine Gemeinsamkeit mit Fritz Simon, der hat auch den Sandkasten genommen als Antwort.
Ah ja.
Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt wieder der Sandkasten kommt. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Nee, inzwischen nicht mehr im Sandkasten.
Du bist ja jetzt Papa, also es könnte ja sein.
Ja, aber ich finde Sand tatsächlich ein bisschen eklig inzwischen. Also ich mag das nicht so gerne. Ich finde, das ist ganz unterschiedlich beim Schreiben, manchmal beim Kinderwagen schieben, manchmal beim Fahrradfahren. Eher, wenn ich allein bin. Also auch wenn ich es liebe, mit Gruppen zu arbeiten und mit Teams zu arbeiten, bin ich dann doch auch ein bisschen introvertiert und tanke eher auf, wenn ich für mich bin.
Ja. Auch Sandkästen, also den Ekel kann ich in städtischen Spielplätzen gut nachvollziehen. Das heißt, ich war ja viel als zweifacher Vater viel auf Spielplätzen und diese Sandkästen sind halt wie eine Wundertüte. Also das ist, wenn du jetzt in Hamburg unterwegs bist auf dem Sandkasten, findest du halt was anderes als in München Putzbrunnen in der Waldkolonie. Das kann ganz unterschiedlich sein. Mhm. Aber da überlasse ich jedem Zuhörer die eigenen Erfahrungswerte und Bilder im Kopf. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Sie ist total liebevoll, sehr verantwortungsbewusst. Wenn sie merkt, dass einem was wichtig ist oder Menschen etwas wichtig ist, dann ist sie extrem unterstützend, tollen Humor, kann so über jeden Quatsch lachen, also so wirklich schön alberne Sachen lachen und hat eine große Entdeckerfreude und manchmal eine Neugier, die überrascht. Also sie ist manchmal bei Sachen neugierig, wo andere nicht neugierig sind, was ich aber irgendwie schön finde.
Cool. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Mir macht das Moderieren von Gruppen total viel Spaß. In diesem ersten Workshop in der Uni war echt eine Erkenntnis. Dann irgendwo ganz tief drin ist immer Menschlichkeit. Also das ein bisschen Bezug zu Marshall Rosenberg wieder. Ich habe auch 2016 schon eine Mediationsausbildung gemacht und dann auch immer wieder die Erfahrung gemacht, selbst wenn ich irgendwie Leute am Anfang mir nicht so richtig sympathisch waren. Das Bild hat sich oft ganz stark verändert, wenn man ein bisschen dichter an die Menschlichkeit gekommen ist, die dann auch unter jedem harten Kern irgendwo steckt. Und man kann Verhalten nicht unbedingt dort erklären, wo man sie sieht. Also nur weil eine Person das Verhalten zeigt, heißt es nicht, dass ich das Verhalten durch personelle Eigenschaften erklären muss, sondern möglicherweise spielt der organisationale Rahmen oder die informellen Regeln im Team einen viel größeren Beitrag, warum jetzt ausgerechnet dieses Verhalten in dieser Situation gezeigt wird.
Ja, ich gehe noch mal ganz kurz auf den einen Punkt ein, weil ich den ganz spannend fand. Mein Wandel quasi von Trainer, Führer, Ausbilder, Erzieher als Offizier hin zu einem Coach. Früher hätten mich Personen, die so Reaktanz zeigen, eher gechallenged in meinem Durchsetzungsvermögen und meiner Autorität, das hinzubiegen. Und als Coach finde ich es jetzt total spannend, das weich aufzulösen und die Ursache des Widerstands der Reaktanz zu finden und die dann ganz schnell auf meine Seite zu kriegen, was total, also nicht gegen, sondern mit jemandem dann zu agieren. Und das ist total spannend. Also das ist die Challenge, die ich total mag inzwischen. Und das sind im Nachhinein auch mit die Dankbarsten. Das sind nicht die, die sich gefreut haben auf den Workshop, die sind auch dankbar. Aber die, die in dem mit Widerstand in sowas reingegangen sind und dann quasi man für die ganz viel lösen konnte. Von daher finde ich, das ist ein schöner Punkt, den du da aufmachst. Welche Menschen inspirieren dich?
Ich glaube, ich bin relativ leicht zu inspirieren. Meistens sind das Leute, wo ich das Gefühl habe, die machen einfach so ihr Ding. Also die folgen so ihrem Interesse. Und das sind manchmal junge Musiker, wo ich denke, krass, der ist irgendwie 20 und steht vor 40.000 Leuten und hebt seinen Arm und 40.000 Leute heben ihren Arm. Oder kann aber auch
ist ja, dann nicht den rechten gestreckten.
Ja, oder beide, oder hüpfen. Ja. Ne? Genau, danke für die Ergänzung. Wichtiger Punkt. Ja. Oder aber auch so Leute wie Fritz Simon, wo man das Gefühl hat, die sind ihr Leben lang ihrer Neugier gefolgt und sind dann irgendwie damit erfolgreich geworden. Also ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Meistens, wenn ich das Gefühl habe, die haben irgendwie so eine Passion, der sie folgen. Finde ich schön und inspirierend.
Cool. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ja, dann nehmen wir doch Marshall Rosenberg. Also, weil der so wegweisend für mich war, würde ich mich einmal bedanken, also meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen wollen. Und ich würde aber auch mit ihm diskutieren wollen, weil ich ein bisschen kritisch bin inzwischen vor seinem Vier-Schritte-Modell. Also ich würde ihn fragen, meinst du nicht, manchmal ist es hilfreich, wenn auch mal was sozusagen so explosiv einfach auf den Tisch knallt. Und wenn man vielleicht auch mal einen Vorwurf in den Raum holt, der einfach provokant ist, damit man was in Bewegung kriegt, wäre ich einfach interessiert, wo wir da hinkämen.
Ich glaube, das ist ja noch möglich, oder?
Der lebt nicht mehr,
ich war mir gar nicht sicher. Okay. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Probier mal aus, wie es ist, in der Schule mitzumachen. Ich war im Studium dann sehr gut und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und ich konnte mich im Studium dann auch auf Fächer einlassen, die sozusagen nicht super interessant oder super stark meinen Interessen entsprochen haben. Und trotzdem hat es viel mehr Spaß gemacht, wenn man sozusagen mitmacht und ein bisschen versteht, worum es da gerade geht und so. Das hätte ich in der Schule, da würde ich sagen, probiert mal, keine Ahnung, ob ich drauf hören würde, aber mal zu sagen, probier mal aus, vielleicht macht es mehr Spaß.
Wie war denn dein Statistikschein im Studium?
Ich war einer von den Guten, also ich konnte das. Ja, auch wenn ich in Schulmathe eher so mittel war. Wenn ich mich dann angestrengt habe, konnte ich doch alles auch irgendwie lernen und verstehen.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich möchte denken, ich habe die Zeit gut genutzt. Also wann auch immer sozusagen das Ende ist, möchte ich sozusagen zu dem Zeitpunkt denken, weil bis hierhin habe ich Zeit gut genutzt, habe viele Sachen gemacht, habe dazu beigetragen, dass es auch anderen gut ging. Da habe ich in erster Linie Familie und Freunde im Kopf. Und wenn aber meine Arbeit dazu beiträgt, dass ich irgendwie zu einem guten Miteinander Beitrag, fände ich das auch irgendwie sehr schön und sinnstiftend.
Schön. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe ja seit dem Zeitpunkt, wo du mich eingeladen hast, und das ist jetzt schon ein paar Monate her, musste ich da ja drüber nachdenken, weil ich dachte, weil mir ist nichts eingefallen und dachte ich bin doch kein stumpfer Mensch. Also irgendwas muss da doch sein. Und jetzt ist mir tatsächlich noch was eingefallen, was ich hier sagen kann. Und zwar gibt's von, ich glaube, es ist von John Strelacki, diese Idee, diese Vorstellung, wenn man tot ist, dann verbringt man seine Zeit in dem Museum seines Lebens, wo dann sozusagen das, was man im Leben so gemacht hat, aufgestellt ist. Und man zeigt es dann immer Leuten. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, sein Leben so zu leben, als wüsste man, am Ende entsteht da draußen ein Museum. Das trage ich manchmal mit und das hilft mir manchmal, Dinge zu tun, wo ich sage, ja, dann sammle ich hier nochmal eine neue Erfahrung, ist doch cool. Und es hilft mir aber auch manchmal, harte Phasen ein bisschen besser auszuhalten. Also wenn ich sage, das ist gerade eine anstrengende Phase und ich so, ja, aber wenn man im Museum sind gerade die anstrengenden Phasen die, wo es sich lohnt, mal stehen zu bleiben und zu gucken. Ich finde, das ist ein ganz schöner Gedanke. Begleitet mich nicht täglich, aber immer mal wieder komme ich dann doch auf diesen Gedanken.
Ein sehr schöner Resilienz-Tipp. Ja, das heißt, das Museum des Lebens dürft ihr selber gestalten. Mit dem gehen wir raus. Lieber Michel, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige, unterhaltsame und auch sehr praktische Gespräch über die Frage, was sind die Herausforderungen für Teamentwickler und Führungskräfte und was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Total gern. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.